Ja, bei uns ist immer noch Sommer. Und wo Sommer ist, da ist auch der Bestzeit-Podcast. Andere sagen, der Bestzeit-Podcast ist immer im Sommer. Beides ist richtig in dieser Folge vom Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, ohne Sonnenschein, mein Lieber, können wir ja schlechter, ne? Also sein, Leben, Laufen, eigentlich alles, ne? Deshalb bist du eigentlich ja nur auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs.
Das würde ich gerne bestätigen. Es ist nicht immer so, aber ja, also ich bin definitiv ein Sommermensch und Sonne bereichert massiv mein Leben. Ohne Sonne ist es auf Dauer doch zäh. Wir wissen alle, die hier regelmäßig zuhören, ich sag mal, die Herbstzeit, November bis Februar, die macht es mir schon in Regensburg nicht immer ganz einfach. Ich liebe diese Stadt, aber das ist die Zeit, wo halt einfach wirklich wahnsinnig wenig Sonnenstrahlen, ich rede nicht von warmen Temperaturen, ich rede überhaupt erstmal von Sonnenlicht, durchbricht und dementsprechend genieße ich einen schönen Sommer oder auch Spätherbst umso mehr. Und was soll ich sagen, Ralf? Ich bin ja gerade auch in bergigen Gefilden unterwegs sozusagen und mir brennt gerade mein Rücken weg hier am Fenster. Passenderweise habe ich ein schwarzes T-Shirt an und dachte mir, ach komm, so hier Podcast-Aufnahme die Woche mit einem Blick auf das Wettersteinmassiv. Das kann doch auch, kann man eigentlich nichts falsch machen. Jetzt merke ich aber gerade nach wenigen Minuten, dass mir ganz schön
ist doch warm zu warm, ist. Ja.
Und von dem her, nee, ist natürlich ganz toll und wahrscheinlich auch in Rest Deutschland so, hoffe ich mal, dass wir momentan noch recht milde Temperaturen und auch noch ein bisschen Sonne genießen können.
Also du kannst ja nochmal erzählen, warum du schon wieder in den exklusivsten Gefilden der Republik unterwegs bist. Tatsächlich war bei uns gestern ein ganz grausamer Tag. Ich hatte es schon fast geahnt, weil ich schaue natürlich im Moment wieder stark Paralympics, weil mich das total fasziniert. Also jetzt einfach auch der Sport logischerweise. Ja, war ja auch Triathlon diese Woche wieder mit Medaillen und so weiter und so weiter. Aber gestern war es ganz grausam. Das war zwei Tage vorher in Paris, das ist schon immer schlecht, da weiß ich schon hier im Westen, wenn Paris, so Belgien, ne, dann kann das hier einen Tag später schon schlecht aussehen. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet, ja, was furchtbar ist. Heute aber wieder 30 und blau, das ist natürlich eigentlich auch zu heiß, ne, für diese Jahreszeit. Und Wochenende Wettkampf. Ne? Ich bin also in the last prep in the race week. Ja, aber ist.
Haben wir das schon besprochen, was bei dir ansteht? Ich glaube nicht.
Ich weiß nicht. Da siehst du mal, ne? Du hast es vergessen. Wir haben letzte Woche lang darüber gesprochen. Du hast es vergessen. Nee, ich mache eine Sprintdistanz, weil am Wochenende ist Köln-Triathlon. Ich habe gar keine Ahnung, ob man noch nachmelden kann. Ich fürchte fast nicht. Also wer Bock hat, kann auf jeden Fall vorbeikommen. Ne? Ist alles von Sprint über Olympisch bis halbe Distanz. Mitten in der Stadt. Und Leute, weltweit wurde über Schwimmen in der Seine diskutiert. Ja, da lache ich doch drüber. Wir schwimmen natürlich im Rhein.
Und ja. Da spielt Wasserqualität gar keine Rolle.
Ja, da musst du dich halt mal ein bisschen beeilen. bevor der Säurepegel an der Haut zu hoch wird. Nee, tatsächlich ist hier ja, aber jetzt gar nicht aus Gründen des Hautschutzes, sondern aus Gründen der Sicherheit, ist hier Neopflicht.
Okay.
Weil der Rhein jetzt nicht mehr so viel Strömung hat wie noch vor zwei Wochen, aber schon ja immer eine gewisse Grundströmung hat. Und das ist halt einfach ein bisschen zu gefährlich, dass da Leute, die jetzt nicht so super, super schwimmen können und gerade bei so einem Triathlon, ne, so Ende des Sommers, ja, tatsächlich bin ich so auch dazu gekommen, weil meine Nachbarn gesagt haben, ja, Mensch, wir machen da mal einen Triathlon. Aber die müssen noch das ein oder andere beachten und lernen. Und letzte Woche waren wir das erste Mal mit denen schwimmen, also in einem Freibad, ja. So wäre das dann mit dir wahrscheinlich auch, ja. Man kann im Prinzip tatsächlich diese Strecke treiben, ja, weil das sind jetzt nominell 750 Meter in der Distanz. Aber das ist jetzt auf den Rhein 1,5 Kilometer ausgedehnt, weil die Strömung so schnell ist. Das heißt, du legst 1,5 Kilometer zurück.
Ja.
Das ist aber äquivalent zu einer Schwimmdistanz von 750 Metern.
Also One-Way geschwommen quasi.
One-Way, ja, ja. Dagegen schwimmen wäre so wie in Paris schwierig.
Ja, ja, ja. Okay.
Und das kannst du ja nicht mit Leuten machen, die, davon musst du ja immer ausgehen, dass halt auch Leute, also Newbies dabei sind, ja, die klar. Einfach nicht experienced sind beim Schwimmen und schon gar nicht beim Schwimmen in einem fließenden Gewässer. Ja, deshalb ist das einmal runtertreiben. Du kannst im Prinzip nur dich über Wasser halten, mit dem Neo ja super einfach, ja, und dich treiben lassen, dann kommst du an. Also du würdest es auch locker schaffen und von da an würdest du halt nur Leute überholen. Das musst du halt immer sehen. Das ist halt total geil.
Ja, also ich kann.
Weil habe ich dich nicht schon. Nee. Also Leute, jetzt, ich weiß nicht, wie weit ihr diese Woche intensiv den Account von Bestzeit oder von Philipp verfolgt habt. Aber das ist ja ein Multisport, ja, Retreat.
Ich
Alle
versuche.
Sportarten habe ich schon gesehen, außer Golf. Das hat mich ein bisschen
Außer
irritiert.
Golf tatsächlich kein Golfplatz jetzt hier direkt angeschlossen an das, wie soll ich sagen, Hotelareal, aber diverse andere Sportmöglichkeiten. Also für dich wäre es eigentlich ein Paradies, Ralf. Ich glaube, hier gibt es 7 Pools. Leider natürlich kein 50-Meter-Becken, das gibt es natürlich
Ja, dann
nicht.
geht's schon nicht. Dann
Aber
geht's nicht.
genau, aber es gibt eine gute Poolauswahl, das kann man sagen. Es gibt eine gute, sehr, sehr gute, sehr weitläufige Wellness und zwar Auswahl. Und ansonsten gibt es natürlich auch Tennisplätze zum Beispiel auch, ja. Ich habe, glaube ich, als Kind einmal einen Tennisschläger in der Hand gehabt und dann jetzt hier innerhalb von 2 Tagen hintereinander mal zwei, mal drei, ja. Erstaunlicherweise mich nicht komplett schlecht angestellt. Also es war schon sowas, dass Felix nicht sowas wie Ballwechsel hinbekommen haben.
Ihr
Felix
hattet
hat,
viele Bälle dabei.
wir hatten ganz viele Bälle da, weil wir alle mitgenommen, die da waren. Und nee, das hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Ich merke heute Muskelareale, die ich sonst nicht gewohnt bin, muss ich sagen. Zwei
Ganz
Tage
normal, ja.
hintereinander, 1,5 Stunden Tennis spielen. Vor allem diese Stops ist ungewohnt für einen Läufer. Und ich muss ehrlich sagen, meine Hand und Unterarm, also weil man
Ja.
natürlich den Schläger irgendwie festhält, logischerweise, das fühlt sich
Ja,
ungewohnt
dann
an,
haben
aber
wir
hat
natürlich
mega Bock
als
gemacht.
latent an Tennis Interessiertem und jetzt durchaus, ich habe in meiner Studienzeit relativ viel Tennis gespielt.
Ja.
Ich würde sagen, du hast einen Griff gewählt, der zu klein ist für deine Hand.
Da gab's, das muss man natürlich sagen, ich habe jetzt nicht meinen eigenen Tennisschläger mitgebracht. Wir mussten auf das Equipment zurückgreifen, was man dort vor Ort
Ja,
bekommen konnte, sozusagen. Und ich glaube, das
nee,
waren
weil
sogar
das sah so
Kinderschläger.
aus, als wäre der, genau, es
Ja.
sah so aus, als wäre der Schläger deutlich zu klein, also der
Ja.
Griff zu klein.
Ja.
Sodass du mit der Hand zu weit drumherum fassen musst
Genau.
und dann ist es noch schwerer, den richtig festzuhalten.
Ja,
Ja.
genau. Also ich habe ich jetzt auch erst nach dem ersten Tag gemerkt, dass irgendjemand gesagt hat, ja, das sind Kinderschläger und dementsprechend natürlich jetzt nicht unbedingt für eine Erwachsenenhand Design,
Nee.
aber hat viel Spaß gemacht. Ja, ich bin im Schloss Elmau aktuell. Das wird vielleicht manchen bekannt sein durch den G7-Gipfel, als damals hier unter anderem auch Barack Obama hier unten mit Blickweite von mir auf dieser berühmten Holzbank stand, wo dieses Gruppenfoto gemacht wurde. Und
Und der geht übrigens auch dauernd laufen oder ist immer laufen gegangen in seiner Zeit.
Ja. Also also man muss sagen, das ist natürlich jetzt ein absolutes Top-Hotel, ja, und liegt unfassbar ruhig gelegen, abseits von sonst irgendwas, in den Bergen, einfach mit viel Wald und Seen drumherum. Also wie aus einem Bilderbuch. Und warum bin ich jetzt hier? Ja, es denken sich Leute, ja, der Flieger hat so viel Kohle oder so. Nein, ich bin hier, weil ich hier eingeladen wurde,
Klammer auf,
um.
stimmt, aber diesmal nicht relevant.
Also es ging darum, dass die sind vor allem bekannt dafür, auch ein ganz großartiges kulturelles Angebot und Rahmenprogramm für ihre Gäste immer zu organisieren. Ich war tatsächlich gestern hier auf einem Klassikkonzert auch. Sonst haben die auch Literaten da und so weiter und so fort. Aber die haben über die Jahre auch ihr Sportangebot ausgebaut, hat, glaube ich, viel mit Yoga begonnen. Also für Yoga sind die sehr, sehr bekannt, haben da auch verschiedenste Yoga-Lehrer aus aller Welt immer wieder zu Gast und jetzt langsam aber sicher auch über die Jahre Schwimmkurse quasi angeboten. Also auch für, ich sag jetzt mal, wenn jemand einen Triathlon vorhat zu machen, dass man da mit einem Ex-Schwimmprofi trainieren kann, mit Christian Tröger. Man hat Sebastian Kienle ist gerade da, der war letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal da, um hier so eine Radwoche anzubieten, fährt hier eben Rennradtouren. Und Anfang des Jahres sind die auf mich zugekommen, ob ich mir vorstellen kann, hier quasi so eine Art neumodisch nennt man es, der Running Retreat geben kann. Also jetzt nicht so, das war für uns ein bisschen schwierig einzuschätzen, was bieten wir jetzt an, weil ich kannte jetzt nicht die Fitness der Gäste hier. Ne? Das ist halt einfach sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es ja auch Leute, wir haben einen Kanadier getroffen hier gestern, der macht auch Mitteldistanzen. Ja klar, der ist natürlich fit, auch im Laufen. Haben wir direkt gesehen, als der am Berg hochgerannt ist, habe ich gesagt, du läufst öfters, oder? Ich gesagt, ja, schon, ich mache auch so Triathlon und so Sachen. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die, ich sag jetzt mal, die sind halt Genusssportler, weißt du, die nutzen halt so einen Urlaub auch, um dann vielleicht ein bisschen mehr Sport und also Zeit für Sport zu haben und auch vielseitig Sachen machen zu wollen. Und dann geht es da um andere Dinge. Ne? Da geht es nicht darum, dass du einen 20-Kilometer-Lauf mit, keine Ahnung, 600 Höhenmeter machst, sondern die wollen halt morgens eine schöne Runde laufen und die wollen vielleicht Nachmittag nochmal einen Lauf Kurs machen mit, wo wir einfach ein bisschen so Lauf-ABC, Lauftechnik-Analyse, sowas machen. Und das macht viel Spaß. Und klar, drumherum haben wir natürlich auch ein bisschen Zeit, das Ganze hier zu genießen. Und wir dürfen ja dann sozusagen auch nochmal kommen mit Family etc. Also das war schon jetzt hier als Ersteindruck sehr, 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 sehr schön. Also merkt euch das gerne mal vor, wer Lust hat, nächstes Jahr hier mit dabei zu sein. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir das nächstes Jahr vielleicht sogar zweimal anbieten werden. Ich glaube, es geht auch darum, ob das Sebastian nächstes Jahr auch zweimal macht. Vielleicht auch wieder in der Konstellation, dass wir beide gleichzeitig da sind, sodass jemand, der vielleicht gerne Rad fährt und läuft, auch ein bisschen die Auswahlmöglichkeiten hat über die Zeit, in der er dort ist. Und
Ich könnte
ist
Schwimmtrainer machen, ich hätte Zeit.
ja, wir werfen deinen Hut auch gerne in den Ringreif. Das wäre natürlich das Beste. Es ist auch vor allem für, deswegen freue ich mich auch, wenn ich dann Barbara und meine Kleine mal mitnehmen kann. Es ist auch für Familien extrem cool. Es ist alles mögliche an Sportangeboten hier, überall ein Spielplatz. Kannst auch hier gibt's Kinderbetreuung. Also selbst für 2- bis 5-Jährige, also das ist schon, dann kannst du auch selber mal vielleicht 1 Stunde ins Spa gehen. Ganz, ganz großartig.
Aber
Ja,
wir reden
einfach ganz
schon
toll.
von hohem Qualitäts, also von
Ja,
sehr hohem
das.
Qualitätsniveau und hohem Preisniveau.
Ja,
Also
genau. Das ist jetzt ein
muss
bisschen
man schon auch
Schwierigkeit, wie ich das
sagen.
jetzt. Ich habe da überlegt, nenne ich das oder nenne ich das nicht. Ne? Ich will natürlich auch nicht, dass jetzt das irgendwie so überheblich rüberkommt. Aber auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch nicht, dass, wenn man es nicht sagt, ist auch komisch. Ne? Also es ist natürlich schon ein Hotel, was aufgrund des Standards, der hier geboten wird, jetzt nicht ganz günstig ist, sage ich jetzt mal.
Ja. Vor allen Dingen musst du dich ja da ausnahmsweise mal nicht nur in T-Shirts und Hoodies kleiden, ja,
Oh ja.
sondern hin und wieder doch auch durchaus mal ein Hemd anziehen, ja. Und gut, dass wir eine Kooperation haben, wo man immer perfekt gekleidet ist, ja. Hatte ich die ganze Woche, ja, als ich unterwegs war, Dresden, Istav und so weiter, ja, immer meine Olymp-Hemden dabei. Und da weiß ich, die ziehe ich an, ja, und bin für alles super gekleidet. Ja, dass ich roll die Ärmel hoch und bin beim Meeting für mein Golden Oval Eröffnungsding, ja, und ich werf ein Jackett drüber und kann natürlich sofort in die Staatskanzlei reingehen und ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten. Das passt halt immer, das ist halt einfach cool.
Ja, Hemden habe ich natürlich auch mit dabei, gerade für abends hier fürs Dinner fühlt man sich, also ja, dann auch irgendwo gut angezogen. Und da haben wir natürlich eine hervorragende Empfehlung für euch, und das ist natürlich Olymp. Der deutsche Hemdenmarktführer und auch eine von Europas führenden Shirt-Brands. Da gibt es natürlich Business- und Casual-Looks für jeden Anlass. Und natürlich gibt es da auch Hemden, die sich extrem angenehm tragen lassen. Beispielsweise das 24/7-Jersey-Hemd. Das ist eben atmungsaktiv und anti-wrinkle und hat auch. Ja, wie soll ich sagen? Also es fühlt sich sehr, sehr angenehm an zu tragen, und man sieht natürlich trotzdem hervorragend aus. Das und vieles mehr
Also
findet
das,
ihr
und
auf.
man sieht hervorragend aus unterhalb des Gesichts,
Das
ne?
stimmt natürlich.
Aber das lenkt dann schon mal ab davon, ne? Aber gerade, weißt du, gerade diese Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast, das ist halt für mich perfekt. Du schmeißt die Sachen in den Koffer rein, reist halt von A nach B, von Dresden nach Berlin und so weiter. Du kannst die Sachen halt relativ rasch wieder auspacken, hängst das halt eben auf und ziehst es an und bist halt einfach gut gekleidet. Ja, du musst halt jetzt nicht anfangen, noch zu bügeln oder was immer. Ja, und nochmal, du fühlst dich halt, als hättest du wirklich Trainingsklamotten an, aber bist perfekt gekleidet.
Ja, genau.
Das ist
Also
halt großartig.
24/7 Jersey habe ich angesprochen. Es gibt auch das Climate Control. Ja, beide sind quasi bequem wie ein T-Shirt auf gut Deutsch und stilvoll, aber wie ein Hemd, atmungsaktiv, schnell trocknend, elastisch, bügeleicht und haben geruchshemmende Materialeigenschaften. Das ist natürlich unschlagbar. Genau, ich wollte schon sagen, auf olymp.com, ja, da findet ihr das alles. Und für unsere Community gilt der Code, der Rabattcode Bestzeit10. Damit kriegt ihr 10% auf alles, was ihr im Olymp Store findet. Also da gerne mal vorbeischauen. Bestzeit 10. Wie immer findet ihr alle Infos und den Link natürlich auch bei uns in den Shownotes.
Und wenn ihr dann auch noch mit Philipp laufen gehen wollt, ja, im Retreat oder im Camp oder einfach so oder in einer unserer Challenges, ja, schaut mal bei Strava vorbei, dann braucht ihr natürlich noch, ja, vernünftiges Footwear, ist ja klar. Auch da haben wir natürlich noch für uns und für euch eine sehr, sehr gute Option und auch unseren Code dazu bei Intersport. Wir haben da eine spezielle Kollektion, oder besser gesagt, du hast die, Philipp, ja, aber man kann mit dem Code sich komplett eindecken.
Richtig. Also im Fokus steht natürlich mein Lieblings-Dauerlaufschuh und das ist der Adidas Supernova Rise. Für mich der perfekte Allrounder. Natürlich auch hier in den letzten Tagen gab es da viele Fragen zu Laufschuhen. Natürlich sage ich am besten, klar, geht ihr irgendwie in Intersportladen, lasst euch da gut beraten, stellt euch mal auf ein Laufband. Dann sieht man natürlich auch, ob da vielleicht eine gewisse Pronation oder sonstiges vorhanden ist. Ein perfekter neutraler Laufschuh ist der Supernova Rise, der eine gute Kombination ist aus wirklich angenehmem Laufgefühl, weil super Dämpfung, aber trotzdem nicht zu schwer. Also trotzdem ein Schuh, der sich irgendwo leicht am Fuß anfühlt, der Spaß macht, wenn man auch mal flotter laufen möchte. Und ja, für mich, wie gesagt, der perfekte Everyday-Run-Schuh. Ralf hat schon gesagt, es gibt außerdem auf der Seite eine Auswahl von Lieblingslaufteilen, so nenne ich es mal. Also Bekleidung von kurzen Hosen, T-Shirts, Jacken etc., die ich sehr, sehr cool finde. Und ja, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, www.intersport.de, Adidas-Supernova. Und mit dem Code Bestzeit10, ja, da kriegt ihr eben 10% auf alle Adidas-Produkte, die ihr dort findet. Also wer sagt, ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung beispielsweise auf meinen Herbstmarathon, ich brauche unbedingt einen neuen Daily Trainer, einen neuen Laufschuh oder ich brauche vielleicht auch einfach ein paar neue Shirts, schaut da gerne vorbei. Mit Bestzeit10 bekommt ihr dort 10% auf alle Adidas-Produkte.
Gestern meine Abschlusseinheit damit gemacht, ne? Und man kann damit schnell laufen und langsam laufen, wenn man schnell laufen kann.
Oder auch möchte,
Nee,
ne?
aber,
Manchmal will man auch
genau.
einfach
Ja,
gemütlich
manchmal
laufen.
möchte man. Ja, ich bin aber, ich habe 6 mal 2 Minuten gemacht, also so ein,
Oh ja,
also
gut.
für mich so ein Klassiker,
Ja,
in der Woche vor einem Triathlon, ne?
ja.
Also es ist ja ein bisschen anders als beim Laufen. Und habe dann tatsächlich im Anschluss daran Krafttraining gemacht. Ja, hatten wir ja auch schon mal mit der einen oder der anderen, ich glaube, Lea Meyer hat uns das berichtet, ne? Die machen das auch so.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich am Wochenende in Dresden zufällig mit ein paar Mittelstreckenjungs zusammen gefrühstückt. Ja, ich verrate jetzt nicht die Namen. Da war Krafttraining weitestgehend noch nicht angekommen.
Nein, echt? Hätte ich nicht
Und
gedacht.
das waren die Jungs, die eigentlich in den nächsten Jahren die Hoffnung des DLV in bestimmten Bereichen tragen sollen, sollten, wie auch immer.
Okay.
Und die hatten das noch nicht, also die waren interessiert, aber die machen das nicht und die hatten das nicht auf dem Schirm. Und der eine sagte so, ja, er würde hin und wieder mit seinem Coach drüber sprechen, aber dann würden sie es doch nicht machen.
Hätte ich jetzt zum Beispiel gerade im Mittelstreckenbereich nicht erwartet,
Nee, weil das ist
weil natürlich
essentiell.
da auch viel mehr
Essentiell.
Tempo
Ja.
und Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Und hätte ich jetzt gedacht, dass das da schon wesentlich verbreiteter ist. Aber es ist spannend, ja.
Habe ich dir gesagt, dass ich in Dresden letzte Woche wirklich, wie soll ich sagen, die Wiederauferstehung eines Laufmeetings erlebt habe? Das war
Nee.
wirklich fantastisch.
Ich hab hauptsächlich aus deinen Insta-Stories beziehungsweise Beiträgen verfolgt. Ich fand, also ich habe da auch das erste Mal einen Eindruck von diesem neuen Stadion bekommen. Das sieht ja großartig aus.
Also, das Stadion ist fantastisch. Bitte alle nächstes Jahr kommen. Deutsche Meisterschaften sind da, ja. Das ist ganz großer Sport. Es ist noch schöner abends, weil das halt ganz toll beleuchtet ist. Deutsche Meisterschaften werden dann natürlich tagsüber sein, aber das war ja letzte Woche eine Abendveranstaltung dann in den Abend rein und die Beleuchtung ist sensationell. Also erstmal habe ich ja am Donnerstag, weil Freitag war die Eröffnung, am Donnerstag schon diesen einmaligen Lauf vom Rudolf-Harbig-Stadion, das ist das Fußballstadion, zum Heinz-Steyer-Stadion rüber, ja, vom Platz, ne, also vom Green unten, ja, vom Fußball. Man durfte natürlich nicht, ja, unter Androhung von Erschießen, ja, auf den Spielrasen drauf, ja, darüber, das war schon großer Sport, ja, und dann halt da reingelaufen ins Stadion, so, das war toll. Aber weißt du, gut, das ganze Ding war organisiert von Laufszene Dresden. Die wissen natürlich erstmal, wie man das macht. Die haben ein tolles Know-how, die haben ein super Team und die haben vor allen Dingen ein sensationelles Händchen bewiesen in der Zusammenstellung der Läufe. Es gab ja 2 Fünftausender, wo man ja erstmal sagt, boah, das ist aber für so ein gemischtes Meeting schon auch ein Brett, ne? Weil zweimal grob eine Viertelstunde so laufen da drin. Wenn das irgendwie langweilig ist, da kann auch schon mal die Stimmung ein bisschen runtergehen. Die technischen Disziplinen waren jetzt nicht so üppig, die das halt dann hätten kompensieren können. Und die haben zwei ganz spannende 5000-Meter-Läufe gekriegt, weil die so konzipiert waren. Mit sehr guten Ergebnissen am Ende. Frauen unter 15, ja, die Männer irgendwas 13, 20. Aber Woody Kincaid zum Beispiel, ja, also ein herausragender amerikanischer 5000-Meter-Läufer, der hat das Ding dann nachher gewonnen. Ja, und die sind halt einfach von den 10.000 Zuschauern da in dem Stadion permanent mit Laola um die Bahn getragen worden.
Stark.
Vor allen Dingen die Kollegen aus den anderen europäischen Ländern und nicht zuletzt die Amerikaner, die waren total geflasht und sagten, ja, sowas haben wir sonst nicht. Ja, weil du läufst halt sonst in einem, weißt du selber, wo läufst du 5 oder 10.000? Abendsportfest mit ein paar hundert Zuschauern. Kann auch heimelig sein, die stehen dann vielleicht auf der Bahn und so. Aber 10.000 Leute in einem vollen Stadion mit Abendbeleuchtung und richtig Alarm,
Eher die
das hast
Ausnahme.
du sonst nicht. Ja? Und die werden alle wiederkommen nächstes Jahr. Ja, die werden alle dabei sein und du weißt, wie das ist. Ja, wenn du einmal gehört hast, okay, da wurde schnell gelaufen, das war vernünftig zusammengestellt, da waren gute Tempomacher. Ja, plus da ist eine volle Hütte und Riesenatmosphäre. Ja, plus eine tolle Stadt drumherum. Da geht doch jeder hin, ist doch
Ja,
klar. Ja, mitten in
klar.
Europa, mitten in der europäischen Saison. Ja, die können sich nächstes Jahr die Läuferinnen und Läufer aussuchen. Ganz sicher. Super. Einfach super.
Und das ist aber auch konzipiert quasi jetzt wirklich als Meeting, was nächstes Jahr wieder stattfinden soll, oder war das
Ja.
ausschließlich zur Eröffnung jetzt gedacht?
Nein, nein, das soll natürlich weiterhin stattfinden. Ja, und da entsteht hoffentlich jetzt auch was für die Zukunft, jetzt deutlich über die deutschen Meisterschaften hinaus, weil das ist ja nur, deutsche Meisterschaften sind ja logischerweise unabhängig von einem jährlich wiederkehrenden Meeting. Nee, nee, das soll eine feste Institution werden in der Meetinglandschaft. Und brauchen wir ja auch dringend in Deutschland. Wir
Auf
haben ja
jeden
nicht so
Fall.
viel, ne? So, jetzt müssen
Ja.
wir aber zu unserem Gast kommen,
Richtig.
weil die wartet schon, ja, Corinna Harrer. Hatte ich immer mal wieder auf dem Schirm, weil Corinna ja irgendwie so ein bisschen immer untergegangen ist in der Leichtathletikwelt. Du kennst sie natürlich viel besser,
Viele Jahre
logischerweise,
zusammen
weil sehr,
trainiert.
genau, ja, sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht habt. Aber so aus meiner Sicht, es war immer eine Läuferin an der Schwelle zur Weltklasse, ja, die aber
Schon
leider
in sehr
bei
jungen
großen,
Jahren, muss man auch
ja,
sagen.
die leider bei sehr großen internationalen Wettkämpfen aus besonderen Gründen ja nie den ganz großen Schritt geschafft hat. Und jetzt kam wieder eine Dopingprobenkontrolle und es kam wieder heraus, dass das in Fachkreisen als schmutzigste Rennen aller Zeiten betitelte 1500 Meter Finale der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 noch mehr positive Dopingfälle hatte, als bisher schon angenommen war. Und ich glaube, es waren sechs aus diesem Finale waren inzwischen mit Dopingsperren belegt.
Ich glaube,
So,
inklusive der Halbfinals, glaube ich, sogar 9, aber das wird Coco wahrscheinlich
genau.
besser wissen. Und das wirft natürlich auch 12 Jahre danach, also einen unfassbaren Schatten auf diese gesamte, ich sag mal, Ära fast zu der Zeit, diese Weltspitze, ist halt ja schockierend, wie das damals praktiziert wurde.
Und trotzdem ist sie immer irgendwie beim Laufen geblieben, was sie jetzt macht und wie sie jetzt damit umgeht und ob und wie sie das noch beeindruckt, das hören wir jetzt im Gespräch mit ihr.
Ja, und da ist ja auch schon Corinna Harrer. Schön, dass du einmal mehr unserer, wie soll ich sagen, unserer Legacy hier folgst, dass du sehr kurzfristige Podcast-Einladungen annimmst. Davon lebt dieses Format. Es ist ein bisschen der Running Gag bei uns tatsächlich. Aber wir sind damit in den letzten 4,5 Jahren relativ gut durchgekommen. Ralf hat schon ein bisschen so vorab ein bisschen erzählt, was natürlich so dein Background ist, ne, was du für sportliche Erfolge hattest und natürlich auch, was der grundsätzliche Anlass ist, warum wir heute sprechen. Ja, vielleicht erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wo treffen wir dich gerade?
In der Tat auf der Arbeit. Also bei uns ist gerade Hochphase. Sie arbeitet ja im Marketing und wir haben am Samstag ein großes Event mit 2000 Leuten und eigentlich hocke ich schon im gepackten Koffer, arbeitstechnisch nicht mehr sporttechnisch wie früher. Und aber ja, die letzten Tage in dem Fall waren eigentlich sehr turbulent. Aus sportlicher Sicht, 12 Jahre später, hatte ich auch Arbeitssicht dann noch viel zu tun. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Wochenende, aber genau, jetzt ist sozusagen gerade mal kurz Mittagspause dann.
Sag mal, aber wenn ich das richtig sehe, oder es sind alles Fake-Fotos, weiß ich nicht, auf deinem Account, du bist schon auch noch relativ intensiv im Laufgame drin.
Ja, schon. Also ich muss immer ein bisschen handeln, sag ich mal, zwischen Arbeit und Sport. Aber ich schaue schon, dass ich noch mehrmals die Woche auf alle Fälle laufe. Also jeden Tag schaffe ich es dann doch nicht immer. Da hat der Arbeit ein bisschen mehr mittlerweile die Priorität bekommen, aber ich laufe schon noch viel und habe auch wieder vor, noch Marathons zu laufen. Aber wie gesagt, nicht mehr ganz mit Vollgas. Also das
So
ist
ein
alles, was
Quatsch
geht.
machst du noch? So richtig
Ja.
Marathon und so unterwegs.
Ich wundere
Einfach
mich immer
mehr.
über Philipp. Philipp ist so das andere Extrem. Der lässt jetzt seine Frau laufen, sage ich immer. Es gibt die
Ja, so ist es.
80er, gar nicht.
Genau, also ich laufe, wenn ich einen Marathon laufe, wahrscheinlich ja in Berlin auch wieder, aber dann ist das heute natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als das zur leistungssportlichen Zeit der Fall war. Ich habe vorhin, oder wir haben vorhin schon gesagt, dass wir natürlich uns ja kennen und auch viele Jahre zusammen trainiert haben in Regensburg. Und dass du schon in sehr jungen Jahren ja sehr, sehr erfolgreich warst. Korrigiere mich, das ist bei dir nämlich nicht ganz einfach, wie viele deutsche Meistertitel du hast. Ich glaube, in Summe um die 40 oder sowas,
Knapp,
glaube
glaube
ich,
ich. Also
mit
ich
allen
müsste.
Nachwuchskategorien inklusive, richtig?
Also 38 und 39 sind. Ich muss zugeben, mit dem
Ja.
einen bin ich mir selber nicht sicher, weil ich ja eine Medaille mal zurückgeben musste.
Was,
Da
was,
gab
was,
es
was, was?
eine Disqualifikation bei der deutschen Hallenmeisterschaft. Da war ich, keine Ahnung, ich glaube, erste. Und dann hat sich die vierte oder fünfte, ich wäre, es ist gleiches Fall wie bei Gesa Krause da mit dem Hindernisfinale in Rom auf die
Ah,
Linie. Also ich
okay.
wäre auf die Linie getreten und wurde dann doch disqualifiziert. Deswegen weiß ich nicht mehr, ob die da noch mit reingerechnet ist. Da müsste ich echt mal runterschreiben. Aber knapp die 40, das ist so der Stand.
Und auch Vize-Europameisterin der Halle gewesen, über 3000 Meter 2013?
Ja, genau. Nach dem Olympia im März dann
Ja.
genau, in Glasgow. Nee, halt. In Schweden, Göteborg. Ich bin jetzt selbst schon.
Das ist, wenn man
Doch.
zu viel gewonnen hat und nicht mehr weiß, wo es hingehört, ja?
Ja, es ist auch mit dieser Doping-Thematik jetzt ein bisschen lustig, weil ich weiß schon gar nicht, welche Medaille ich dann auch wo jetzt habe. Es ist ja noch ein Fall, der auch noch in der Schleife hängt von meiner ersten 20 EM, wo ich ja zweite auf Anhieb bei meinem ersten EM-Lauf geworden bin, über 800 Meter in der U20 EM. Da die erste, die Rumänin, da wird ja heute noch diskutiert. Es geht seit 3 Jahren wohl auf und ab, ab wann man, also sie ist gedopt, ab wann man es ihr aberkennt. 2015 bei einer Team-Europameisterschaft, wo ich mir dann auch die Achillessehne gerissen habe, sind wir ja von 2 auf 1 gerückt. Wo ich sozusagen, und die mir die Achillessehne ja kaputt getreten hat, vorsichtig gesagt, die ist ja auch des Dopings mittlerweile gesperrt. Einmal habe ich jetzt vor 15 bei unserer Sparkassengala in Regensburg nachträglich die Medaille aus einer U23 EM, da bin ich von 3 auf 2 gerutscht, ja auch noch bekommen, wo sich ja auch mein Verein eingesetzt hat, weil ja auch vom Verband da nichts kam, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Sonst hätte ich die per Post einfach ganz schlicht bekommen, ohne großes Zinnober. Und ja, also mich hat es jetzt schon recht oft getroffen. Und ja auch 2012 bei der EM, Europameisterschaft, wo ich ja gnadenlos schlecht gelaufen bin, muss man ja leider so sagen, als große Favoriten auf eine Medaille mit auf Platz 9. Aber selbst da bin ich jetzt auf 5 oder 4 irgendwo. Also schon oft gebeutelt.
Ja,
Dementsprechend.
nochmal für alle von euch zu Hause, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Also tatsächlich ist es so, dass zu der Zeit, als du gelaufen bist, hat man ja sehr viele Verdächtigungen gehabt, ja, weil entweder Leistungen sich unfassbar schnell entwickelt haben, ja, oder Leute absurde Zeiten in Folge gelaufen sind. Natürlich auch, dass bestimmte Trainingsgruppen, bestimmte Nationen verdächtigt wurden, also all das. Es gab aber vergleichsweise weniger positive Dopingproben. Das hat halt auch daran gelegen, dass das System noch ganz anders war als jetzt, nämlich nicht unabhängig vom Weltverband. Und sicher auch das Know-how, was Dopingproblematik angeht, bei weitem nicht so ausgeprägt war bei den Leuten, die die Proben gemacht haben. Es bleibt immer ein Hase-Igel-Spiel. Also ich will nicht sagen, dass es heute toll ist, aber es bleibt immer ein Hase-Igel-Spiel, aber es ist jedenfalls anders und besser als zu der Zeit. Das hat zur Folge, dass in bestimmten Disziplinen und bei bestimmten Anlässen Dopingproben, die eingefroren waren, also die noch aufgehoben wurden, jetzt nachgetestet wurden. Und zwar über mehrere Jahre. Wir reden jetzt ja inzwischen über deutlich mehr als 10 Jahre. Und in diesen Nachtests dann entsprechend noch Leute positiv getestet worden sind und dann entsprechend disqualifiziert wurden. Dann sind das halt immer, du hast es gerade gesagt, relativ komplexe rechtliche und verbandsrechtliche Abläufe, die da eingehalten werden müssen. Und dann kommt irgendwann eine Mitteilung, und zwar tatsächlich mit der Betonung auf irgendwann eine Mitteilung, ja, jetzt hast du eine Medaille gewonnen und die kriegst du irgendwie. Ja, und dann gibt es die respektlose Art, man kriegt es einfach per Post zugeschickt. Leute, ihr müsst es mal vorstellen, ja. Wir reden von Medaillen bei internationalen Meisterschaften. Und nicht Ehrenrunde und nicht der Platz auf dem Podest und nicht feierlich und nicht mit der Medaille nach Hause kommen, sondern man kriegt die Jahre, Jahrzehnt später per Post zugeschickt. Es gibt auch bessere Beispiele. Ja, es hat ja jetzt gerade in Paris hat auch wieder nachträgliche Zeremonien gegeben in der Leichtathletik. Aber du bist ja eine der am meisten Gebeutelten. Dann Stefanie Stohr war so eine, die immer wieder Medaillen noch nachträglich bekommen hat. Markus Esser, der Hammerwerfer, der hat, glaube ich, inzwischen auch 4 oder 5 Medaillen nachträglich bekommen. Da war auch alles dabei, von feierlicher Zeremonie nachträglich bis konnte er sich irgendwo in einem Postfach abholen. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Wenn du das jetzt dann immer wieder hörst, was macht das mit dir?
Das ist irgendwie ganz schwierig zu beschreiben, weil es kommt immer in Momenten, wo man eigentlich auch nicht mit mehr rechnet eigentlich. Also das erste Mal, wo das dieser große Aufschwung, sage ich mal, mit Überführungen aus diesem olympischen Finale und Halbfinale aus dem Olympiarennen 2012 einfach gesagt, kam ja 2015, als ich mir gerade die Achillessehne gerissen hatte, gekämpft habe, wieder im Anschluss auch nochmal gekämpft für 2016, nochmal in Rio mit am Start zu sein. Und ich saß am Achillessehnenreha, dann kriegst du halt einen Anruf, hey, hast du schon gehört, so ungefähr. Und wenn du dann eh sportlich am Boden bist, dann tut das schon weh, weil du halt weißt, was hätte es für andere Ketten gehabt. Also wenn man das Thema mal aufrollt, es geht ja eben, wie von dir schon erwähnt, Ralf, nicht nur um das Thema emotional. Was hätte es an diesem Tag dir gegeben, wenn du heimkommst in deine Heimat, wenn dich die Leute wieder empfangen? Aber es geht ja auch um viel Geld. Und allein dieses Olympia-Finale, nur dass ich im Finale gelaufen werde, ich rede da nicht von Folgen, Sponsorenaufträgen, von Preisgeldern und was ja alles das mit sich gezogen hätte. Aber alleine nur, dass ich das Finale erreicht hätte, hätte mir in diesem Jahr 30.000 bis 40.000 Euro Einnahmen beschert. Und ich hatte ja die doppelte, ich sag's mal vorsichtig, Karte, dass ich 2015 diesen Achillessehnenriss hatte, der mir aber in der Europameisterschaft, eben bei der besagten Team-Europameisterschaft passiert ist, wo ich dann mit der Mannschaft von 2 auf 1, wo die Russin mir reingelaufen ist in die Wade, ich blöderweise, sage ich in dem Fall, auch weitergelaufen bin, weil ich mir erst noch dachte, es geht schon, und dann ist die Achillessehne aufgrund der Fehlbelastung gerissen. Und ja, das sind halt so Momente, wo du dann auch das Zweifeln anfängst, weil du gibst alles, du gibst das letzte Hemd, was du an diesem Tag in dir hast oder mit dir hast. Und ja, und ich musste die Achillessehnenreha komplett selbst bezahlen. Also da war auch kein Verband, der gesagt hat, das ist wie ein BG-Fall, wie man ja so in der Unfallart beruflich sagt, war es dann nicht. Und ja, 30.000 Euro waren dann für mich sehr, sehr, sehr viel Geld. Und hätte ich nicht hier den Klaus Edern und Reha war, der gesagt hat, ich zahle dir das oder du bist bei mir mehr oder weniger auf Reha und das ist ein Freundschaftsdeal unter uns, hätte ich mir einen Kredit aufnehmen müssen. Also, und mit diesen 30.000, 40.000 Euro wäre alleine meine Reha ja schon mal gedeckt gewesen. Also ich hätte gewisse Ängste und Sorgen nicht haben müssen. Und das sind halt auch so Sachen, die dich da immer wieder begleiten. Und jetzt heute, wir sprechen jetzt von 12 Jahren später, also wir sind ja mittlerweile ein paar Olympiazyklen weiter, hockst du halt am Abend daheim, auf einmal geht dein Handy los, der schreibt dir, hast du das gelesen, hast du das? Und du hockst halt erstmal da und denkst dir, danke für nix. Und das tut dann schon wieder weh, weil man halt sieht, welchen Verzicht und welche Leidenschaft man tagtäglich in diesem Sport steckt oder auch gesteckt hat. Und der Dank oder auch die Wertschätzung finde ich halt immer ein wichtiges Thema. Also, wie gesagt, das Geld ist das eine, was natürlich auch irgendwann mal weh tut in diesen Summen. Aber emotional, wenn man halt auch merkt, dass man jetzt auch in der Zeit von wenig Menschen dann, man wird zwar darauf angesprochen und jetzt gerade blinkt da das Handy und da hast du gesehen, aber vom Verband ist halt in dem Fall auch schon echt hart. Also wenn nicht mein Heimtrainer Kurt Ring 2015 sich darum gekümmert hätte, die Medaille sich zuzuschicken und dann eben mir die eine Doping, wo ich von 3 auf 2 gerückt bin, diese Doping-Sache, sich darum gekümmert hätte, dass sie mir in meinem Heimatstadion vor Heimpublikum überreicht wird, wäre die ja wirklich halt per Post gekommen. Und jetzt ist es halt auch so. Ich sehe halt den Verband auch schon mal in der Bringschuld, auch wenn ein Athlet nicht mehr der Oberleistungsträger für einen ist, einfach zu sagen, hey, du hast jahrelang, bist du für uns an dieser Linie gestanden, du hast für uns Erfolge erzielt, du warst jahrelang eine Konstante bei uns, und das vermisse ich dann halt auch schon, muss ich sagen, weil das ist für mich immer ein wichtiges Thema, ist einfach Wertschätzung. Und das tut schon irgendwo weh. Klar, man sieht es mit zeitlichem Abstand vielleicht nicht mehr ganz so krass, wie wenn es jetzt direkt im olympischen Umfeld, sage ich mal, von 2012 passiert ist. Aber es verliert halt auch so ein bisschen an, ja, an den Gefühlen, die man mitnimmt. Wenn, ich glaube, Philipp kennt es ja auch, man steht an dem Tag dort, ist völlig aufgeregt, opfert sein ganzes Jahr, Jahre davor und will ja alles geben. Und im Nachgang kommt dann die daher, okay, gedopt, die daher, und das hat jetzt halt eine Menge angenommen, wo du halt auch so ein bisschen eine Vertrauensfrage einfach stellst oder auch um dein Umfeld. Also ich kann mich zu erinnern an Claudia Gesell, die man ja vielleicht kennt, die ehemalige 8-Meter-Läuferin, die immer mein Vorbild war, die immer sagte, wenn du mal in so einem Callroom, wo sich ja vor dem Wettkampf aufhält, trifft, so im stillen Kämmerlein ist das, wo man sich ja unter den Sportlern aufhalten muss vor dem Rennen, vor großen Rennen, die hat immer gesagt hat, schau nicht nach links und schau nicht nach rechts, weil das hocken gefühlt Männer, Frauen mit Bärte, du wirst jede Illusion verlieren. Und so ging das eigentlich dann auch los mit dieser, ja, du hockst dann da drinnen und erlebst genau das, was dir immer erzählt worden ist. Und dann bist du halt noch so, vielleicht auch ein bisschen Naivität, die ich als kleines Mädel vom Dorf irgendwo dann im jungen Alter noch mit hingebracht habe und habe mal gedacht, okay, das ist mal die eine oder das ist halt so. Aber es nimmt dann halt jetzt auch Formen an, finde ich, die sind halt ja fast schon überdimensional und das ist halt ja schon irgendwo auch ein Schmerz. Das ist emotional, finanziell in aller Hinsicht.
Da muss man vielleicht auch nochmal sagen, ich habe es sozusagen im Vorgespräch kurz angesprochen, aber ganz genau weiß ich es nicht mehr. Also ich meine, wir reden in dem ganz konkreten Fall von 2012 Olympische Spiele London von dem Halbfinale und ich glaube, du warst ja damals eigentlich 13. oder 14., also hat er ja irgendwie ein paar Zehntel Sekunden, glaube ich, eigentlich nur
Also
gefehlt,
ich
glaube
glaube
ich, die,
13., genau,
genau,
mir hat
12 kommen
genau
ins
ein
Finale.
Zehntel gefehlt,
Ein
genau.
Zehntel, ja.
Und
Und wie viel sind von denen heute jetzt rückblickend? Sind das nicht schon so 8 oder
also mit
so?
Halbfinale und
Ja,
Vorlauf
mit
reden wir
Halbfinale.
hier, glaube ich, von mittlerweile über 20 Dopingfällen. Und das glaube ich waren 46 oder 48, ich meine, es 48 waren Starterinnen. Also wir reden hier jetzt ja fast von der Hälfte schon, die allgemein an den
Nur, genau.
Teilnehmerinnen.
Nur
Und
eine
also
Disziplin, nur 1500. Wir reden nur von dieser einen Disziplin. Ne? Also
genau. Und
das war damals tatsächlich, ja, also nochmal, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es heute so sehr, sehr viel besser ist. Ja, aber damals war es halt wirklich ein extrem versauter Sport. Das interessiert mich ja bei euch beiden. Jetzt im Nachhinein halt diese Gewissheit, ja, hattet ihr das halt auch in eurer aktiven Zeit? Gesprochen wurde ja viel, das weiß ich halt auch. Ja, es wurde ja sehr, sehr viel gesprochen, aber man hatte ja wenig Greifbares, ja. Und wie weit schafft man das dann halt wirklich wegzudrücken, weil sonst kann man ja den Sport nicht machen. Das ist ja schwierig, oder? Also kann ich mir schwer vorstellen.
ich glaube, Philipp, man blendet es aus, oder? Weil man ist ja an dem Tag, also man wird dieses alles dir nicht antun, sage ich jetzt mal hart gesprochen, weil du machst es ja eben mit einer Überzeugung und Leidenschaft ja auch. Also ich glaube, Leichtathletik machst du jetzt nicht wegen des Geldes einfach und dementsprechend versuchst du, klar, ist es immer wieder bewusst. Also in meinem Fall war es so, aber man spricht auch untereinander drüber und es gibt ja immer wieder so Fälle, wo man dann schon sehr früh das Diskutieren angefangen hat. Läuft da alles richtig? Oder es gibt ja einen Fall bei mir, über den ich ganz offen auch spreche. Das ist die, ich weiß nicht, wie ich es ausspricht, ich glaube, Şakir Alpçıkın, die Türkin, die ja
Ja.
dann in diesem Rennen die Medaille geholt hat oder auch die Goldmedaillengewinnerin. Die hat ja fulminante Leistungssprünge gehabt. Also diese 1500 Meter ist ja eine Sekunde, eine Welt da vorne in der Weltspitze. Also wir reden jetzt hier nicht von, also wir Frauen rennen ja knapp über 4 Minuten so oder knapp unter 4 mittlerweile, auch schon viele unter 4. Aber um 4 Minuten ist halt die Weltspitze. Und wenn ich halt, ob ich jetzt 4 Minuten oder 4:01 laufe, ist da schon ausschlaggebend zwischen Platz 7 und Platz 12, wenn du Pech hast, so ungefähr. Und die ist also ja vorher noch 4:27 gelaufen. Also da bist du bei bayerischen Meisterschaften eine Teilnehmerin, so ungefähr, dass man sich das mal vorstellen kann als Frau. Und da fragst du dich halt schon, wo kommt dieser Leistungssprung her? Also ich meine, klar, ich hatte auch mal ein, zwei Sprünge, wo ich auf 800 Metern auf einmal eine Sekunde hatte. Wir reden jetzt hier von nur einer Sekunde und nicht von 27. Und das sind halt so Fälle, wo halt man schon hingeschaut hat. Und diese Dame war ja auch schon mal des Dopings überführt. Und ich war beim kleinen belgischen Meeting mit ihr. Ist ja, nee, es war, glaube ich, kurz vor, entweder war es kurz vor Olympia oder das Jahr vorher, aber ist ja egal. Und nee, es war kurz vor Olympia, richtig. Und ich war mit ihr auf dem Zimmer, was ich auch schon vom Veranstalter ein unfassbares Unding fand, weil man könnte sich jetzt auch mal, sage ich mal, vorsichtig gesagt, was antun, eben Doping in die Zahnpasta oder was ja das für
Ja,
Geschichten gibt.
vielleicht muss ich das nochmal für alle Leute zu Hause. Also ihr könnt euch das nicht so richtig vorstellen, ja, weil ich das tatsächlich letztes Wochenende wieder erlebt habe. Also die Sportlerinnen und Sportler kommen zu einem Sportfest hin und haben keineswegs einen Anspruch auf ein eigenes Zimmer. Und das geht sogar, also sagen wir mal, die absoluten Top-Top-Top-Superstars, die kriegen vielleicht ein Einzelzimmer, aber wirklich nur die. Und ansonsten wird man mehr oder weniger frei Schnauze, und ich kann das auch gar
Lukelos.
nicht nachvollziehen,
Ja.
so wie es gerade kommt.
Passt.
Ja, so wie es gerade passt. Also ich weiß es nicht, es wird nicht so, dass ein Mann mit einer Frau, das nicht, ne? Aber das ist, glaube ich, so ungefähr das Einzige, ja. Weil ich habe eben von den Mittelstrecklern erzählt, ja, einer hatte dann halt einen Kugelstoßer aus Polen, der halt ein bisschen geschnarcht hat. Dann ist er halt nachts los und hat das Zimmer gewechselt. Ja, also man wird halt einfach mit einem wildfremden Menschen zusammen auf ein Zimmer gebracht, in einem Hotel, alles gut. Das ist jetzt nicht eine Jugendherberge in der Regel, ja, kann auch schon mal vorkommen, aber in der Regel nicht. Aber du bist mit völlig fremden Menschen auf dem Zimmer. Und wenn du Pech hast, in einem großen Bett, ne? Es ist nicht immer so, dass du zwei Betten hast.
Also in dem Fall waren zum Glück zwei Betten, aber das Thema war halt, man hat ja dann aufgrund ihrer Leistungssteigerung schon sehr viele, ja, Zweifel einfach gehabt. Und das Ding war ja, du gehst ja auch mal raus, noch die 2, 3 Tage vorher, machst ein Läufchen, gehst zum Abendessen und was du ja so tust im Vorfeld von so einem Rennen, die 1, 2 Tage. Und ich hatte jedes Mal, und das ist, meine ich jetzt wirklich ernst, meine Zahnpasta und alles, was ich hatte, wo sie mich hätte dopen können. Also meistens tun die ja am anderen nichts, aber wenn einer ja so ein den Anschein hat, dass er vielleicht nicht auf der sauberen Spur unterwegs ist. Ich habe alles in meinen Koffer mit Schloss eingesperrt. Also du kannst dich ja nicht mal, obwohl du dich eigentlich auf einen Wettkampf, auf ein wichtiges Event für dich vorbereitest, da frei auf dem Zimmer liegen und sagen, oh ja, ich entspanne jetzt. Ich war total unentspannt, weil geschnarcht hat sie jetzt nicht, aber trotzdem, man fühlt sich einfach nicht wohl und gerade mit dem Zweifel dahinter. Und das war halt schon auch so ein Erlebnis, wo du halt denkst, so, braucht das so. Aber ja, wie gesagt, also frei war was anderes, frei leben.
Also ich, weil wir vorhin ja darüber gesprochen hatten, ob man das ausblendet oder nicht ausblenden kann. Ich glaube, dass es wahrscheinlich für Coco ein bisschen anders noch war, weil, also mein, bei dir ging es ja dann schon auch mehr noch um Potenzial Medaillen etc. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, weil dafür war ich auch nicht gut genug. Und spätestens dann irgendwann Richtung Straßenlauf sind die Felder ja auch so groß. Also spätestens bei einem großen City-Marathon, da geht es ja nicht darum, ob du mal aufs Podest kommst, also zumindest nicht bei mir. Und ob es dann am Ende 10., 11. oder 15. bist, das hat weder finanziell noch sonst irgendwie eine Relevanz für dich. Und für mich war der Wechsel auf die Straße insofern ein Segen, weil es mehr um die eigene Leistung und eine Zeit geht sozusagen. Und ob das bewusst oder unbewusst war, weiß ich gar nicht, aber so diese Transition mit Mitte 20 langsam von der Bahn weg Richtung Straße, das hat eigentlich aber auf der Bahn schon eingesetzt, weil natürlich gab es auch Fälle, Beispiel 10.000 Meter Europacup, ja, da gab es auch einen Spanier, der glaub, damals gewonnen hatte, der dann auch ein Jahr später mit EPO überführt wurde. Okay, hat sich jetzt für mich nicht so viel geändert, ob du jetzt 15 oder 14er bist, ist jetzt nicht so entscheidend. Aber natürlich nimmt man das irgendwo wahr und natürlich verliert man dann diese jugendliche und vielleicht auch naive Einstellung. So erstmal geht es darum, wer am härtesten trainiert und am meisten Talent hat. Diejenigen werden irgendwo die erfolgreichsten sein. Das verliert man dann schon relativ schnell, so mit Anfang, Mitte 20, weil man einfach mehr und mehr in diese Profisportwelt eintaucht und mehr solche Fälle dann auch offenbar wurden, also die dich ja dann schon irgendwo getoucht haben, weil du irgendwo eher im gleichen Rennen warst. Also nicht nur die News, die man eh schon kannte, dass da wieder und da, sondern irgendwo, dass du denkst, ah krass, der war doch am Start 3 Plätze neben mir gestanden oder so. Ich habe das, glaube ich, dann einfach abgelegt und gesagt, mir ist eigentlich egal, was die anderen machen, weil für die kann ich nicht die Hand ins Feuer legen. Ich versuche einfach das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Redet sich natürlich leichter, wenn man nicht von so Szenarien betroffen ist, wie beispielsweise jetzt Coco, wenn halt, wie gesagt, also wenn du diese Chance, finale Olympische Spiele dadurch ja verpasst, dann ist das, glaube ich, schon nochmal auf einer anderen Ebene tragisch, weil wir reden, wie gesagt, von einer Zehntelsekunde, ja, und wir wissen inzwischen, wie viele Leute insgesamt in diesem gesamten Starterfeld gedopt haben. Jetzt sagen wir mal, du bist im Finale, ja, und zum Beispiel bei Corinna war es ja so, die war ja schon auch bekannt dafür, weil sie eben aerob eben sehr gut austrainiert war, dass sie sehr gut mit dem Modus zurechtkommt, Runden zu laufen, ne? Also gerade einfach, weil du dann einfach auch sehr gut regeneriert hast, dich zwischen Vorlauf und Zwischenlauf etc. Und dann ist halt immer diese Frage, die im Raum steht, so stelle ich es mir zumindest vor, aber kann Coco natürlich gerne auch korrigieren oder noch selber erzählen, aber du weißt ja nicht, was an dem Tag X passiert wäre. Weil selbst wenn 12 sauber gewesen wären, was wir ja heute wissen, dass auch von denen im Finale ja logischerweise nicht alle sauber waren, sondern 6 oder wie viel auch 7, keine Ahnung, jetzt auch schon wieder überführt sind, da werden die Karten ja nochmal neu gemischt. Es ist einfach ein neues Setup, neues, es ist einfach nochmal ein Reset. Ja, wer regeneriert sich in diesen Runden besser? Wer läuft taktisch gut? Das ist ja jetzt nicht immer so, dass die auf dem Papier schnellsten, dann gerade bei Mittelstrecken oder 1500, Paris lässt grüßen. Wir haben sehr viel in der Folge damals ja auch über Jakob Ingebrigtsen und so gesprochen. Da hat man vielleicht auch gedacht, dass es irgendwo zwischen Ingebrigtsen und Kör irgendwie ausgehen wird. Am Ende waren es ganz andere Leute. Und das ist ja gerade bei 1500 schon ein Ding, was einfach da irgendwie auch viel von der Dramatik ausmacht. Aber genau diese Situation, die hast du ja nicht bekommen. Und wer weiß, who knows, vielleicht hast du ja sogar eine Medaille gewonnen oder sowas. Das ist halt, glaube ich, schon einfach nochmal eine andere Ebene, wo ich dann verstehen kann, dass man dann, also sich davon ja auch nicht mehr oder schwerer freimachen kann.
Ich glaube auch, dass eine gewisse Informationspflicht, also Beispiel, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die Medaillen neu vergeben wurden, weil ich hatte mal den Stand vor ein, zwei Jahren, hieß es, die Medaillen werden nicht mehr vergeben, eben aufgrund der nicht mehr Wertbarkeit der Menge an Nachrückern, weil,
Weil es so
wie
absurd
Philipp
ist.
sagt, das Rennen wäre mit sechs anderen Läuferinnen, bei 12 Läuferinnen ganz anders abgelaufen. Und deswegen finde ich es jetzt auch so lustig, dass ich mich jetzt mit Platz 6, 5, 4 schmücken könnte, weil man rutscht dann ja einfach von hinten drauf so. Aber ich bin ja gar kein Finale gelaufen. Das ist ein ganz anderer Renntag gewesen, ein ganz anderes Wetter, ganz andere Umstände. Und wie Philipp sagt, Runde 3 ist halt dreimal Rennen in die Beine. Das ist jetzt auch langsam Irrsinn. Und deswegen frage ich mich jetzt auch, also ich wusste gar nicht, dass die Tomaschowa, die jetzt eben des Dopings überführt wurde oder diese Woche gesperrt wurde, Überführung war ja eher, schon das Silber inne hatte. Ich war der Meinung eben, es gibt keinen offiziellen Olympiasieger mehr. Und ich tue mich auch so schwer, weil du redest ja mit Leuten und dann der eine kennt dich, der andere nicht. Und dann kommst du ja in die Situation, dass du dann von diesem Rennen erzählst. Was erzähle ich den Leuten? Ich bin für mich emotional, auch optisch für jeden im Fernsehen nur ein Halbfinale gelaufen und stelle mich jetzt hin, sage ich bin vielleicht, also stand vor der Suspendierung der Athletin, war ich jetzt ja meines Wissens Sechste, wäre jetzt Fünfte. Aber wie Philipp sagt, mit sechs anderen Damen wäre das Rennen nicht niemals so verlaufen und ich hätte jetzt Olympiasiegerin sein können oder ich hätte auch Letzte werden können im Rennen, aber ich wäre in diesem Rennen gewesen. Und diesen Zustand Leuten zu erklären, aber auch selbst zu begreifen, das ist total komisch, weil selbst geht ja los, wenn man jetzt, gut, heute hat keine mehr eine Visitenkarte, aber schreibe ich drauf. Olympia-Finalistin fühlt sich für mich nicht wie eine an. Position habe ich gar keine eigentlich. Und Halbfinalistin würde ich mich jetzt unter Wert stellen, weil wiederum gebe ich denen dann ja recht, wenn ich, also das ist total schwierig so. Und das erklär mal einem, wenn man es selber nicht versteht. Und das ist
Ja,
echt
das
schwierig.
ist, ja, das ist, du hast ja tatsächlich dann so eine Metaebene, ne? Also eine, die nicht real stattgefunden hat, ja, weil das Rennen ja so niemals existiert hat,
Ja.
wie es
Ja.
jetzt gewertet wird, ja, weil da steht jetzt irgendeine Reihenfolge. Also Leute, die noch gar keine Ahnung haben davon, die lesen ja dann irgendwo Wikipedia, schaust du rein, 1500 Meter, wann war eigentlich die letzte Deutsche, machen wir oft, ne, bei irgendwelchen Meisterschaften, wann war eigentlich die letzte Deutsche in einem 1500 Meter Finale bei Olympia? So, dann schaust du da rein und dann steht dein Name da, ja, ob jetzt 4, 5, 6, ist fast ja egal. Das Rennen hat noch nie stattgefunden. So, ne? Also es ist schon relativ absurd. Kannst du nach dem, was du jetzt ja leider erleben musstest und erleben musst, kannst du noch mit Begeisterung Leichtathletik schauen?
Also interessanterweise ja. Also das war jetzt, die Frage habe ich mir gestern in der Tat Abend auch gestellt, weil ich im Rio 2016 hatte ich ja dann aufgrund dieser Achillessehnensache verpasst. Das war einfach nicht machbar. Dann kam ja diese Corona-Spiele in Tokio. Also es waren für mich jetzt auch zwei Olympische Spiele, die mir gar keinen Spaß gemacht haben aufgrund der zwei Situationen. Und
Ja.
jetzt in Paris saß ich das erste Mal vom Fernseher und mir dachte so, das ist die Leichtathletik, wie ich sie kenne. Klar ist immer der Hintergedanke immer da. Wer ist jetzt sauber, wer nicht? Aber ich muss zugeben, ich habe es mit einer Euphorie geschafft, die ich mich selber verwundert habe. Also ich war das erste Mal seit meiner nicht mehr Hochleistungssportlerzeit richtig dabei. Und dann kommt da wieder die Klatsche. Jetzt kriegst du wieder Meldungen, ach, es ist doch wieder anders. Und ja, aber ich kann es schon, muss ich sagen. Ich habe zwar eher ein Thema, das ist, wenn ich jetzt Beispiel mal in Schulklassen gehe und die Kinder von diesem Thema überzeugen will. Da hänge ich manchmal schon zwischen den Seilen. Inwieweit unterstützt du das oder befürwortest das oder willst Kinder überzeugen, auch den Weg einzuschlagen? Einerseits glaube ich, ist es für die Entwicklung aus vielerlei Hinsicht für das Kind ein unfassbar interessanter Weg, der auch viel mitbringen kann. Aber es soll auch mittlerweile unabhängig von dem Thema Verzicht und was ein Kind alles in der Pubertät und so nicht machen darf, ist es jetzt auch ein Thema, was stellt es mit dem Kind an, wenn es eben dann das miterleben darf oder muss, was mir jetzt alles widerfährt, wofür ich auch nichts mehr kann und so. Und das hinterfragt man dann schon. Also das ist so der Punkt. Ich weiß nicht, Philipp hat ja jetzt eine kleine Tochter, der sieht das wahrscheinlich auch. Die Frage stellst du dir öfter. Also schicke ich sie ja zu Leichtathletik oder lasse ich so ungefähr? Wahrscheinlich tut man es, weil man das Kind ja auch sportlich fördern will. Aber ich glaube, man wird es nicht mehr ganz so machen, wie wenn man selber das nicht miterlebt hätte. Also
Das ist,
meine
da haben wir
Meinung.
tatsächlich hier schon auch ein, zweimal, glaube ich, drüber gesprochen, dass ich jetzt in der Rolle als Vater das nicht uneingeschränkt zu empfehlen würde. Also am Ende ist es so, klar, Kinder im besten Falle finden die sich ihre Hobbys so, wie es halt sich ergibt, ob das jetzt musisch ist, ob das sportlich ist, ob das dann am Ende wirklich Leichtathletik ist oder was auch immer. Im besten Falle finden die das selber, ohne dass man die da jetzt auf was so richtig stößt. Aber ich merke ja jetzt schon, dass sich natürlich Kinder extrem viel abgucken, was Eltern machen. Also Thema Laufen. Oder weil bei uns, ich glaube, wir haben, ich hab sehr wenig, ich habe es ja schon öfters gesagt, sehr wenig, was in unserem Haus darauf deuten würde, dass ich mal Leistungssport gemacht habe. Wir haben ein Bild, was ich zum Abschied von Alters geschenkt bekommen habe, und das steht im Wohnzimmer bei uns auf dem Boden an die Wand gelehnt sozusagen. Und da sieht man mich in so einem, also klein eigentlich und auch nur von hinten, wie ich mein letztes Mal die City Nacht in Berlin quasi gewinne. Und das hat Mila so früh gecheckt, weil man so die Hälfte der Ringe noch sieht hinterm Trikot quasi. Und dann hat sie von, da war sie noch nicht mal ein Jahr, gesagt, ja, Papa, Papa, rennen irgendwie so. Und das, also natürlich kriegen die mit, was Eltern machen, aber wenn es darum geht, Leistungssport oder dann am Ende vielleicht sogar die Folge dann Profisport, klar, ich glaube, man das eigene Kind unterstützt natürlich immer in der Hoffnung, dass das, was die dann machen, die sie auch glücklich macht, aber hätte ich auch gemischte Gefühle, muss ich sagen. Also ich fände es auch, ich fände es persönlich jetzt, ich hätte nichts dagegen, wenn es vielseitiger ist, sage ich jetzt mal, die Interessen vielleicht auch oder auch sportlich vielseitig oder wie gesagt auch musisch, wo ich jetzt gar keinen Background habe. Weil ab, also es gibt ganz viele tolle Sachen, du hast schon gesagt, charakterliche Entwicklung, Werte, wenn man so wie wir groß geworden sind, in respektive Heimatverein oder auch in Regensburg oder so, die dort vermittelt wurden, das ist natürlich wichtig. Aber irgendwann, wenn du ein gewisses Niveau erreichst, dann trittst du halt aus diesem Bereich raus oder musst da raustreten und kommst in eine Welt, wo halt einfach andere Menschen unterwegs sind, die das anders verfolgen, rücksichtsloser verfolgen, wo Erfolg über alles gestellt wird und die Mittel der Wahl keine Grenzen haben, sage ich jetzt mal. Und das ist, ist schon in Teilen auch frustrierend und deswegen weiß ich nicht, ob ich das uneingeschränkt empfehlen würde.
Also Paris habe ich zumindest die Idee, dass diese Begeisterung über das Event, ja, jetzt nehmen wir mal gar nicht nur diese herausragenden Spitzenleistungen, ja, die machen so den Kick sicher aus, aber ja letztlich für Nerds, ne? Weil, ich meine, wer von den Leuten, von den, wir haben 8 Millionen Leute gehabt, die Leichtathletik geguckt haben abends. So, wer von denen kann jetzt 2 Wochen später noch sagen, ob die Zeit über 500 Meter bei den Männern jetzt gut, schlecht, mittel oder was auch immer war? Niemand. Ja, also klar, ein paar Nerds, ja, es werden sich jetzt ein paar melden, die haben alle Zahlen und Fakten drauf. Ist ja klar. Aber darum ging es ja nicht. Sondern es ging ja darum, dass es halt eine Begeisterung ausgelöst hat für Sport, jetzt mal so als Oberthema, aber ja für was anderes als Sport, sondern für auf höchstem Niveau sich streiten um etwas, das immer noch total überhöht ist, nämlich olympische Ehre. Ja, weil wenn man das ja vergleicht mit anderen Dingen, eine Weltmeisterschaft ist ja mindestens genauso gut besetzt. Aber es ist trotzdem ganz anders. Ja, weil ich meine, ihr wisst das viel besser als ich, ja, weil ich war ja immer in Anführung nur als Berichterstatter bei Olympischen Spielen. Ja, das ist für uns halt auch eine besondere Situation, aber nicht so anders. Aber für euch, das spüre ich ja mit jedem, der bei Olympia war als Sportler, ist das wirklich was fundamental anderes. Ja, wie war das, Coco, für dich im Vergleich zu einer EM?
Ja, also ich habe ja den WM-Fluch über mir, was ja auf gleicher Höhe von den Teilnehmern weltweit ist, leider ja nie erleben dürfen. Das ist auch was, das tue ich mir, aber ja, es ist was anderes. Also es geht ja eben schon im olympischen Dorf los, wenn du da einziehst. Also ich sage auch immer, das war auch nicht alles toll bei mir. Also klar, London war alles recht, also wirklich schön, was man von anderen olympischen Dörfern hört. Da gab es, glaube ich, sehr wenig zu bemängeln und so. Aber der Druck ist halt auch immens gewesen. Aber auch dieses Schöne an diesem ganzen Erlebnis. Also ich weiß, wie oft ich am Bürgersteig da gehockt bin, mal auch leicht geheult habe, weil ich mir dachte, ich will hier weg. Ich bin bei Big Brother irgendwie für Sportler. Aber wiederum war es auch so geil, wie man einfach so sagt. Und diese Gefühlslage, die, glaube ich, kriegt keine EM hin, die kriegt kein, oder du rennst dann irgendwie durchs olympische Dorf, oder in dem Fall zu Fuß rennend, und triffst auf einmal irgendwie ganz andere Sportler, also diese Mischung halt. Aber wenn du noch natürlich weißt, in meinem Fall eben Klaus Eder, der ja zu diesem Zeitpunkt, also mit dem ich auf Reha war, hier im Regensburger Umfeld wegen meiner Achillessehnenriss, der war der auch als Physiotherapeut und ich meine sogar Chefphysio mit, und der hat ja auch 3 Tage alles getan, dass ich vom Vorlauf bis zu diesem Halbfinale, weil ich war dann schon sehr angeschlagen, ja, dass ich eigentlich topfit wieder an dieser Startlinie stand. Und mir tut es dann auch immer leid um diese Menschen, die halt damit sozusagen ja auch ihr Ding mit reinstecken, aber die kriegen ja genauso die Klatsche ab jetzt mit diesem Thema Doping, weil es hängt ja nicht nur eine Familie, die Freunde, also der Verzicht ist ja bei allen und auch in diesem olympischen Dorf. Also du fängst halt auch an, dieses Erlebnis langsam ein bisschen anders zu überdenken, weil es gewisse, ja, Momente nicht mehr gibt. Klar, also ich kenne das mittlerweile zwei Brillen. Das ist die eine, ist meine persönliche Empfindung. Wenn ich zurückdenke, wie war es, als ich dort gestanden bin vor 80.000 Leuten unten an dieser Linie. Und wenn man das Video heute jetzt, Beispiel, ich schaue mir den Lauf nochmal auf dem Computer an, das wird nie mehr der sein. Und je mehr solche Doping-Sachen passieren, umso mehr stumpft das Thema ab. Und das finde ich auch irgendwie ganz schlimm teilweise. Also ich schaue mir das auch ungern, ehrlich gesagt, an, weil das wird immer stumpfer. Und das ist echt auch irgendwie erschreckend, was sowas auch anstellt.
Du hast auf die Werte in eurem Regensburger Umfeld abgehoben. Tatsächlich ist jetzt ja jemand aus eurem Regensburger Umfeld der neue Chef des neu geschaffenen Aufsichtsrates des Deutschen Leichtathletikverbandes. Ja, also nochmal für euch zu Hause. Der deutsche Sport setzt halt auf eine Umstrukturierung, vor allen Dingen auch in den großen Verbänden. Das ist jetzt bei den Schwimmern passiert und bei den Leichtathleten auch. Es gibt nicht mehr einen Vorstand, sondern einen Aufsichtsrat, der natürlich einen Aufsichtsratsvorsitzenden hat. Und dieser Aufsichtsratsvorsitzende, der mit seinem Aufsichtsrat dafür verantwortlich ist, die Leitplanken für den Sport, auch für den Leistungssport zu setzen, also nicht dafür verantwortlich, den Leistungssport zu steuern, das macht die Hauptamtlichkeit, sondern die Leitplanken dafür zu setzen. Und Coco, ich kann das total verstehen und auch wirklich intensiv nachvollziehen, dass es dieses Kümmern über Kader, über Karriere anfangen, beenden, unterbrechen, nur in Teilen gibt im Deutschen Leichtathletikverband und dann ist es von Einzelnen und überhaupt nicht institutionalisiert. Ja? Also erstmal, wie seht ihr das, dass jemand halt aus eurem direkten Umfeld da jetzt Aufsichtsratsvorsitzender geworden ist und was kann man da verändern? Ja, dass halt so eine Wertschätzung eben völlig unabhängig von den Leistungen, weil das darf ja nicht an Erfolg oder Misserfolg hängen, sondern es geht ja um Menschen, ja, die ihre Zeit komplett dem widmen, nämlich dem Leistungssport.
Also ich glaube und wünsche Jochen, dass er das,
Jochen Schweizer, den Namen müssen wir noch
Jochen,
nennen, ja.
genau, also Jochen Schweizer, der war ja lange auch Funktionär hier von der LG Telis. Und ja, also er ist der ist für diese Rolle gemacht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen, der dieses Ziel mehr hatte als er in ganz Deutschland. Und deswegen gönne ich es ihm auch von Herzen und wünsche ihm auch, dass er was bewegen kann. Aber wenn man halt auch die Institution Deutscher Leichtathletikverband kennenlernt als Sportler oder auf anderen Wegen, glaube ich auch, dass es nicht einfach ist. Also es gibt da sehr viele festgefahrene Leitplanken, die vielleicht auch er nicht verändern wird. Ich glaube schon, dass er das Potenzial hat und ich glaube auch, dass er es versuchen wird, so wie ich ihn kenne. Und wäre schön, aber muss ja auch dazu sagen, als ich 2015 mit gerissener Achillessehne da saß, war ja auch ein Regensburger, zwar nicht aus dem Sportumfeld, aber Präsident, also Clemens Prokop. Und der auch bei Klaus Eder anrief, meinte, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Reha ist bezahlt so ungefähr. Corinna zählt für uns zu einer Finalistin, Finalkandidatin für Rio, Olympische Spiele 2016. Es kam kein Euro. Also da hätte es ja auch schon mal die Brücke zu Regensburg
Darf
gegeben
ich
in dem
da noch
Fall.
mal
Ne?
ganz kurz einhaken, weil das habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden. Die Achillessehnenriss-Reha ist keine Kassenleistung?
Nein, weil die Kasse zu mir gesagt hat, wir haben es dann ein bisschen probiert, über ein paar Sachen, Standardleistungen gingen, aber die haben ganz klar gesagt, wir haben gesehen, du bist im Fernsehen gelaufen. Das war jetzt kein Hobbysport in dem Fall mehr.
Ja.
Mir hat auch nie vorher jemand gesagt, dass ich mich hätte entsprechend versichern müssen. Also, das sagt dir auch keiner. Das war ja auch recht interessant. Von dem Fall gehst du ja nicht aus. Weil wenn du ja für deinen Verein startest, was du ja innerhalb Deutschland bis deutsche Meisterschaften tust, bist du ja bei deinem Verein sozusagen versichert. Sprich, hätte ich mir bei deutschen Meisterschaften irgendwo bei Meeting in Deutschland, wo ich mein Vereinstrikot übergezogen hätte, wäre mir das passiert, wäre das Ganze mal abgewickelt worden. In diesem Fall
Okay.
aber auf höherer Ebene stand ich sozusagen leer da, ohne Versicherung.
Dann
Ich
hättest
war
du
zwar.
einen der Berufsgenossenschaft sein müssen, richtig?
Genau, richtig. Und wie ich das dann auch so mit verstanden habe, aber ich bin jetzt auch nicht vom Fach, ist da der Verband nicht versichert. Also, das gab ja schon drei, vier Fälle, wo sich Leute eben aufgrund schwerer Verletzungen wie Achillessehnenriss auch beschwert haben. Man muss auch sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt auch von der Sporthilfe gefördert mit einem ja, sehr kleinen Betrag, eben da rede ich von 200, 300 € im Monat, obwohl ich schon bei Olympia eben Halbfinale zumindest war in dem Fall und hatte dann den Zustand, dass ich dann über eine Versicherung, die Deutsche Sporthilfe für mich abgeschlossen hatte, 1.500 € bekommen habe. Aber ich habe es ja gerade erwähnt, wir reden hier von Reha-Kosten weit über 30.000 € sind halt, ist lächerlich sozusagen, wenn ich es mal vorsichtig sagen darf. Und das ist halt eben das ganze Thema einfach. Und da war es eben auch so, dass ich mir dann vom Verband was erhofft habe. Also, und vor allem mit der Aussage, mach dir keine Sorgen. Und da hat mir die Situation auch schon einmal. Und deswegen glaube ich, egal ob Manpower oder nicht, diesen Verband zu ändern, glaube ich, wird sehr, 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 sehr schwer. Ich weiß nicht, Philipp, wie du es siehst.
Ja.
Erstmal zu deiner Versicherungssituation. War dir das
Ja.
bewusst, Philipp? Weil
Nee, also ich habe das, ich habe.
du warst ja praktisch Profi als Einzelunternehmer, ne? Ja.
Genau, ich hatte mir mit, ich überlege gerade, mit wem ich damals darüber gesprochen hatte. Also erstmalig aufmerksam geworden auf diese Problematik bin ich auch eigentlich erst durch den Fall damals bei Corinna. Und in einem anderen Zusammenhang, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ging es darum, ob man das als Profisportler, wo das ja dann quasi mein Hauptlebens-, also Broterwerb war sozusagen, ob man das machen kann, machen muss. Das ist bei vielen Mannschaftssportarten total üblich. Ich glaube, dass das da der Verein meistens übernimmt, also Profifußball etc. Aber in der Leichtathletik ist
Daher
natürlich,
kenne ich das tatsächlich, ja.
genau,
Da ist es
Leichtathletik
so, dass
total
der
unüblich
Verein
ist.
die Leute meldet, ne? Also
Genau.
wir reden von den Profivereinen, ne? Also wirklich, jetzt nicht nur Fußball, aber die Fußballer sind da auch übrigens
Handball auch.
pflichtversichert.
Genau,
Pflichtversichert.
genau. Und das ist aber in der Leichtathletik natürlich extrem ungewöhnlich und unüblich, weil wir kein Profisport sind eigentlich. Also du hast zwar, wir haben sehr viele Mitglieder, wir haben flächendeckend viele Leichtathletikvereine aller Größe, aber ich kenne bisher, zumindest auf Basis der Vereine, die ich habe, nicht einen Verein, der das für seine Profisportler, Vertragssportler übernimmt, weil was ist auch die Definition davon? Die wenigsten haben ja ein Anstellungsverhältnis bei ihrem Verein, sondern du bist Vereinsmitglied und kriegst vielleicht irgendeine Fahrtkostenpauschale, whatever, ein paar hundert Euro im Monat, wenn es gut läuft oder sowas. Das kriegst du dann irgendwie gegen Belege oder irgendwas ausgezahlt. Die wenigsten haben ja ein klassisches Profisportverhältnis, wo du jetzt bei, ich will jetzt keine Vereinsnamen nennen, nicht, dass ich am Ende was falsch sage, aber bei irgendeinem Verein bist und du hast dann einen Arbeitsvertrag und kriegst da im Monat 3000 Euro überwiesen. Diejenigen, die natürlich bei der Polizei sind oder bei der Bundeswehr sind, da ist das sicherlich ein bisschen anders, weil die natürlich dort die Aufgabe haben, Sport zu treiben sozusagen. Aber wenn du jetzt so self-made bist, in Anführungszeichen, außerhalb des Systems und über deinen Verein, über deine Sponsoren etc. Dich finanzierst und de facto zwar Profisportler bist, dann müsste man sich da, glaube ich, irgendwie selber drum kümmern. Das ist aber auch ein bisschen komplexer, weil das System dafür, glaube ich, auch nicht ausgelegt ist.
Also ich arbeite ja in der Versicherung, deswegen habe ich es auch dann mal nach diesem Fall 2015 probiert, dass ich sage, okay, ich schaue mich abzusichern. Das ist halt für eine Privatperson und aufgrund dessen, wenn du sagst, du interessierst dich jetzt für eine Berufsunfähigkeit, ist natürlich das Risiko, glaube bei Hürden und so wird es wahrscheinlich noch schwieriger, aber Alleinläufer, da sind halt ziemlich gleich Achillessehnenrisse, aber halt Brüche oder Sehnenverletzungen normal. Und dementsprechend wäre der Beitrag, da reden wir jetzt, dass ich vielleicht 1.000 € bekommen hätte bei 600, 700 € im Monat. Und da muss ich sagen, das ist in keiner Relation gewesen. Dann lege ich es unter das Kopfkissen so. Also das muss man halt auch sagen. Also da, das ist das, was mich eigentlich am meisten auch stört, um, so wie Philipp zu sagen, zu kleinen Kindern oder zu Nachwuchsathleten zieht das komplett auf Leistungsebene durch, weil da fehlt für mich auch Aufklärungsarbeit. Eigentlich müsste das so sein, ab dem Moment, wo du ein Nationaltrikot geschickt kriegst, müssten für mich zumindest gewisse auf Risiken hingewiesen werden oder so, hey, pass auf, du wärst jetzt nicht versichert, in dem Fall auf gut Deutsch hingeschrieben oder, und das macht halt keiner. Und da geht's ja eigentlich schon los. Und was gibt's denn Höheres für einen Sportler als ein Nationaltrikot zu tragen? Aber da bist du alleine gelassen. Und das fand ich halt auch irgendwie heftig. Und auch die Folgen, die es dann ja auch hat. Also, vielleicht ist es naiv gewesen von mir, aber man hört ja immer wieder eben, dass es so ist. Und deswegen denke ich mir schon oft so, da gibt es einiges zu tun, um das Thema mal
Also
in den Griff zu
tatsächlich
bekommen.
war mir das null bewusst, dass das so ist in Leichtathletik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja wahrscheinlich anders, wenn man privat versichert ist, aber wer macht das in jungen Jahren, wenn er nicht zufällig über die Eltern privat versichert ist? Dann kommt man da sehr schnell halt an Regelsatzgrenzen ja auch, ne? Und sagen wir mal, eine normale Reha für Normalbürger ist halt leider oft auch was anderes, als wenn du jetzt wieder hochleistungsfähig werden möchtest mit einer, wie auch immer, beschädigten Struktur. Das ist halt, das kann man nicht vergleichen. Das ist leider so, ja.
Ja, und das ist natürlich ein Sonderfall. Also das ist so ein Sonderfall, der findet eigentlich nie statt in der Realität sozusagen. Da reden wir ja von bei 80 Millionen Bevölkerung von wahrscheinlich keinen 100 Leuten, die das
Ja, klar.
betreffen würde sozusagen. Und dann reden wir nicht von einer Krankenversicherung, sondern es gibt ja zig Krankenversicherungen. Also dann pro Krankenversicherung, diesen Fall, der existiert sonst eigentlich nie. Du fällst da irgendwo durchs Raster quasi in der mit der Problemstellung sozusagen. Und ja, im Hinblick auf Jochen, Schweizer, haben wir vorher schon gesprochen. Also der ist vergleichsweise ja sehr jung, muss man sagen, um so einen Posten zu übernehmen, was ich grundsätzlich mal als positiv erachte, weil
Moment.
er da, glaube ich, viel.
Moment, hier werden keine alten Menschen beschimpft.
Nein, aber du kennst ja, ich will jetzt auch nicht zu viele Stereotypen bemühen in Sachen Funktionärswesen, aber ich würde ihm auf jeden Fall mal attestieren, dass er eine gewisse Motivation und Energie noch mitbringt,
Ja, eine Ruhe,
vielleicht
ne?
wirkt.
Glaube ich. Oder Coco, so hast du das ja auch gemeint, ne? Der bringt schon eine sehr hohe Eigenmotivation mit.
Genau,
Ja,
der lebt das
nicht.
Thema. Sein
Genau,
Vater war
genau.
ja auch schon in der Schiene unterwegs. Also das ist auch, glaube ich, in die Kinderschuhen schon mitgegeben.
Richtig, der hat das ja schon sehr früh begonnen, sich auch in der Form um verschiedene Posten und Verantwortung zu bemühen. Also auch, ich glaube, im Bayerischen Leichtathletikverband auch irgendwie Vize gewesen und Süddeutscher Verband und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall super positiv. Aber Coco hat das ja auch schon angedeutet. Der DLV ist natürlich so eine alte, starre Struktur, festgefahrene Struktur. Das ist natürlich auch zwischen Vision und Realitätscheck, da werden auch, glaube ich, gewisse Welten aufeinanderprallen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so beliebt ist, wenn da jemand jetzt kommt und sagt, ich möchte das jetzt aber anders machen. Ich möchte da irgendwie gewisse Dinge umkrempeln. Das stößt wahrscheinlich auch nicht nur auf Gegenliebe, möchte ich jetzt mal vermuten. Und deswegen bin ich da mal gespannt. Der hat auf jeden Fall eine ordentliche Hypothek vor sich, da Dinge verändern zu wollen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er das schafft, weil das, was ich jetzt auch gelesen hatte wir hatten ja alle den Artikel gelesen, Ralf, in der Süddeutschen Zeitung, da war vieles dabei, was sehr gut klingt auf jeden Fall. Stichpunkt individuelle Förderungen und sowas, was ja in der Vergangenheit der Verband sich immer sehr schwer getan hat, wenn es nicht Trainingszentren waren, wenn es nicht irgendwo zentralisiert war und sehr kontrolliert war durch den Verband, dann war es immer schwer, individuelle Lösungen zu unterstützen. Solche Dinge wären sicherlich hilfreich, weil ich glaube, von dem Thema Zentralisierung und wir ziehen alle Leute irgendwo zusammen. Ich war nie der ganz große Fan davon, kann man darüber diskutieren, hat alles sein Für und Wider, aber ich glaube, man muss eher gewachsene Strukturen fördern. Anstatt irgendwas überstülpen zu wollen. Ja, wir haben irgendwo Sportstätten, die halt gewisse Synergien sich ergeben. Stichpunkt Olympiastützpunkte, wo du eine gute Abdeckung hast. Aber wenn du ein System hast, wo anders funktioniert, könnten wir jetzt Regensburg vor 10 Jahren als Beispiel nehmen, was einfach so dort entstanden ist, wo sich einfach von alleine in Anführungszeichen Sportler aus ganz Deutschland angesiedelt haben, weil es damals einfach vielleicht das beste deutsche Laufteam auch war und eine entsprechende Betreuung auch durch nicht zuletzt auch durch Kurt Ring und Doris Scheck. Das ist ja trotzdem immer so ein bisschen gegängelt worden. Also da hätte, glaube ich, einfach auch gewisse Förderungen hinfließen müssen, weil es dort einfach zu dem Zeitpunkt funktioniert hat. Und diese Flexibilität, die gab es damals nicht und die war auch nicht gewollt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit können wir uns das aber gar nicht mehr erlauben, so Schema X durchzuziehen. Wir sehen ja in den letzten Jahren, egal welche internationalen Meisterschaften, der Deutsche Leichtathletikverband hat ein großes Problem. Wir haben tolle Erfolge gehabt. Über jeden müssen wir sehr, sehr glücklich sein, aber es wird nicht mehr. Ich glaube, diese Erkenntnis sollte man inzwischen gewonnen haben, ja. Und von alleine wird sich da nichts mehr ändern. Und ich glaube, man muss jetzt nicht versuchen, so mit der Holzhammer-Methode irgendwie zu sagen, ja, aber ihr müsst jetzt alle in Frankfurt sein, ihr müsst alle in Berlin sein, sondern man muss, glaube ich, gucken, wo gibt's was funktioniert, mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Das ist dann eine Aufgabe der jeweiligen Bundestrainer. Aber die Bundestrainer verstehe ich schon lange eher als Teammanager und nicht als Trainer sozusagen. Ja, die können sicherlich, wenn das gewünscht ist, auch Input reingeben. Ja, ein Austausch immer super. Aber im weitesten Sinne müssen die als Schnittstelle fungieren zwischen Verband und dem System, was irgendwo funktioniert und dann einfach versuchen, jegliche Probleme, die vielleicht irgendwo entstehen, auszuräumen und dann für entsprechende Förderung zu sorgen.
Also es ist ja auch tatsächlich so, Paris war irgendwie geil, ne? Stimmungsmäßig und so vom Erlebniswert für alle, die da waren, für viele, glaube ich, auch die zu Hause das verfolgt haben. Aber es waren nicht erfolgreiche Olympische Spiele für den deutschen Sport. Ja? Das
Nein.
heißt, der Leidensdruck wäre eigentlich da. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Schauen wir uns aber, glaube ich, im Detail nochmal in den nächsten Wochen an. Ein paar Ideen haben wir da, dass wir uns da nochmal ein bisschen zuwenden können. Coco, was mich jetzt nochmal interessiert ist, wann kam es denn bei dir zu der Idee, dann einfach auf der Straße weiterzulaufen? Weil man kann noch so viel Schönes mit dem Leben machen.
Ja. ja, das war eigentlich so ein bisschen, also eben, ich war ja eben immer, wie Philipp schon mal eingangs erwähnt hat, sehr, sehr breit aufgestellt. Also ich habe ja mittlerweile von gut 100 Meter, war ich noch, sag ich jetzt mal vorsichtig, nur bayerische Meisterin, aber ich habe ja von 400
Immerhin.
Meter bis 2021 dann im München-Marathon ja auf jeder Strecke einen deutschen Meistertitel. Und das war natürlich für mich nie ein Problem, weil ich auch als 800 Meter oder 1500 Meter Läuferin bei Kultring 30 Kilometer sonntags gelaufen bin. Also das war für mich nie ein Kopfthema einfach, was natürlich mir so einfach gemacht hat. Und es ist, ich laufe ja schon immer nicht, aber wo ich das Laufen entdeckt habe, dann in früher Jugend einfach sehr gerne. Und deswegen wäre es für mich jetzt auch kein Ding gewesen, 2018 war die Spikes an den Nagel zu hängen, aber dann so, also ich habe es immer gedacht, so, nee, ich mache gar nichts mehr, aber man sieht es ja immer wieder, so ganz loslassen tut man nie. Und ich meine, ihr zwei habt euren Weg im Podcast gefunden, der nächste findet seinen Weg ja, in einer anderen Variante. Und ich finde, das ist auch einfach das Spannende. Und wie gesagt, ich laufe gerne, aber ich habe halt keinen Druck mehr. Das ist das Schöne. Ich muss keinem mehr was beweisen. Ich muss zwar auch sagen, man selber hofft immer noch, dass mit weniger Training mehr geht. Diese Illusion nimmt man sich dann irgendwann auch. Das ist so ein bisschen die Realität. Oder wie sie dann immer mir in meinem Umfeld zu mir sagen, hey, guck, jetzt bist endlich eine von uns. Wenn ich halt auch mal einen 5er-Schritt-Dauerlauf machen gehe, was früher für mich unvorstellbar war, also unter 4:30, nur für schnellere Läufe hätte ich Schuhe angezogen, so ungefähr. Also Minuten pro Kilometer-Schnitt rede ich hier. Und ja, es verschieben sich die Realitäten. Natürlich auch der Anspruch an einen selbst und aber auch natürlich, dass der Job in den Vordergrund gerückt ist. Auch allein, dass ich einen sehr anspruchsvollen Job habe, den ich aber auch sehr liebe. Aber es ist für mich einfach nach wie vor Ausgleich. Aber das ist, wo alles kann, nichts muss. Ich werde jetzt sicherlich zwar keine Seniorenläuferin werden, das muss ich auch sagen. Also ich werde zwar wahrscheinlich mal mit 40, 50 laufen, aber dann, mich wird man jetzt bei keinen Seniorenweltmeisterschaften mehr sehen, weil da merke ich einfach, dafür brenne ich dann irgendwann nicht mehr. Das ist jetzt nicht dem Seniorenthema geschuldet, sondern einfach der jahrelangen Wettkampfteilnahme, sage ich mal. Aber ich sehe schon noch meine Herausforderungen und ja, eigentlich sollte man ja trotzdem mit meinem Background unter 2 Stunden 40 Marathon laufen können, aber
Das
bislang
ist
hat
aber
nicht so
noch ganz
richtig
schön dolle schnell,
geklappt.
ja.
Aber das ist, wie gesagt, also früher bin ich ja teilweise im Training fast 40 Kilometer unter 2 Stunden 30 mal gelaufen, so. Aber jetzt frage ich mich jetzt mal so, wie ging das denn? Also das ist auch ganz lustig, so die zwei Welten zu sehen. Aber ja, das, wie gesagt, das hat immer noch seinen Reiz, aber natürlich auf anderer Ebene, ganz klar.
Ja, Philipp hat jetzt ja angefangen mit Tischtennis und Tennis und solchen Geschichten, ne? Also
Ja, das ist
gibt's
seine
oder?
Jugend, die er verpasst hat, weil da haben wir gestern in der Arbeit drüber gesprochen. Da meinte auch ein Arzt, geht er
Sehr
zum
schön.
Tischtennis spielen und sagt, das ist so Rundlauf, so wie früher in der Kindheit. Aber wahrscheinlich, weil er da immer im Training beim Laufen war, muss er jetzt mal Tischtennis spielen oder so.
Es ist ein bisschen so, es ist ein bisschen so. Ich habe ja wirklich in diesen Jahren, wo du halt als Kind verschiedene Sportarten ausprobierst, eine guten am Anfang. Leichte Leg hat ja erstmal Spaß gemacht, das ist ja schon mal Punkt 1. Und dann ganz am Anfang macht man ja auch erstmal noch alles so. Man macht ja mal alle Disziplinen, versucht mal so ein bisschen Grundkenntnisse zu erwerben, aber klar, irgendwann so mit 13 würde ich mal sagen, ja, doch 13, 14, klar, fokussierst du es dann ja irgendwo Richtung Laufen und irgendwo hast du dann auch, ich hatte dann in der Phase auch gar keinen Bock, andere Sachen mehr nebenher zu machen. Und deswegen, ja, genau hier jetzt hier im Hotel, Ralf spielt darauf an, dass ich gestern und vorgestern mit Felix hier auch andere Sachen, die es halt hier gibt, ausprobiert, Tennis, Tischtennis, alles Mögliche. Und ich muss sagen, es macht ja auch Bock. Also ist irgendwie geil. Und ja, vielleicht die verpasste Jugend in anderen Sportarten, die holen wir jetzt nach. Mit Mitte 30 sind wir ganz wild und probieren alles Mögliche aus. Nee, das ist schon, also ich glaube, man sollte sich aber auch da jetzt nicht limitieren. Also, dass man auch mit in die späteren Jahren klingt es auch hart, wenn man das von Mitte 30 sagt, aber dass man da offen, so
Ja,
ein offenes Mindset
danke,
behält,
dass du
andere
sagst, was
Sachen
soll ich denn sagen,
auszuprobieren.
ey? Hallo.
Ja.
Ja.
Ja, Ralf, was fängst du an dieses Jahr? Was hast du dir vorgenommen? Gibt es noch was Neues?
Anfangen.
Bungee-Jumpen.
Nee, da bin ich tatsächlich, da bin ich tatsächlich zu ängstlich für.
Ja, wäre ja auch
Ach,
nicht meins, muss
cool.
ich sagen.
Ich habe, hast du mal Bungee-Jumpen gemacht, Coco?
Nee, ich bin auch Typ Höhenangst, Schisse.
Also Höhenangst habe ich nicht. Ich habe tatsächlich ein einziges Mal gedacht, so jetzt ist der Moment, jetzt musst du es machen oder du machst es nie mehr. Und ich war näher dran als jemals danach und davor. Und zwar war das in Thailand. Da bin ich mit einem Freund gewesen und da gab es eine Bungee-Sprungstelle von einem Überhang eines Felsens in einen Fluss rein. Also man war jetzt nicht irgendwo auf einem Parkplatz mit so einem Ding da, und da würde ich nie im Leben runterspringen, nie im Leben. Aber da war das halt irgendwie so stimmig, ja, weil man dann praktisch so in das Flusstal so runter. Und da habe ich dann kurz gedacht, so, jetzt gehst du darüber und machst das. Aber es war nur ein kurzer Anflug, das war dann wieder vorbei. Nee, das, also in der Hinsicht anfangen, nee, eigentlich nicht. Weil ich meine, ich habe ja praktisch ja mit Triathlon einen ganz neuen Sport, der sehr spät erst angefangen. Ja, das in den ersten Triathlon habe ich gemacht. Oh Gott, da war ich schon deutlich über 40. Ja, also da habt ihr noch Zeit.
Da
Ja,
hätten wir noch,
du
wollte gerade
kannst noch
sagen, alles
schwimmen
noch
lernen, Philipp,
möglich.
und alles Mögliche. Das geht alles noch.
Schwimmen, ja. Ja.
Ja.
Stell dich deinem Feind. Das Schwimmen ist auch so ein Thema, weil man wird ja oft als Läufer gefragt, warum machst du nicht Triathlon? Aber es ist für mich ähnlich. Also Radfahren kriegt
Ja.
man dann noch hin. Kraft haben wir in die Beine, glaube ich, aber dieses Schwimmen auch, also das ist für mich auch so. Ich bewundere solche Menschen, gerade diese Langdistanzmenschen mit 3,8 Kilometer Schwimmen. Da
Ja,
wäre bei mir schon da oben aus.
das Schwimmen ist ja
Das
das
ist für euch
Einfachste.
entspannt, das höre ich auch immer,
Das
aber
ist
ich denke mal
ja.
schon, da wäre es bei mir vorbei.
Ja,
Ich würde sich
absolut,
überhaupt,
ey.
also ich würde schon mental nicht zum Marathon kommen, ab wann für mich vielleicht der Spaß losgeht. Das ist halt der Punkt. Aber deswegen, ja. Nee, aber das stimmt. Bei mir ist eher anders. Also ich bin eher so, dass ich sage, klar, ich fahre jetzt Mountainbike, ich mache auch schon andere Sportarten, viel, viel mehr, klar. Aber bei mir ist jetzt so der Typ, Urlaub mal nichts tun. Früher gab es das nicht. Früher war auch nur im Urlaub trainiert. Also, wenn ich in Urlaub fahre, mache ich wirklich nichts. Und das ist was, was mich auch immer wieder wundert, aber ich genieße es jetzt auch. Also, geht auch.
Ja, das glauben viele nicht von euch zu Hause, aber es geht tatsächlich, dass man im Urlaub mal nichts macht. Ich bin auch der Typ, der das gar nicht kann. Also mich ruhig hinlegen irgendwo ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja. Bei welchem Lauf sehen dich die Menschen demnächst bald wieder?
Ja, ich fange jetzt wieder gediegen an, weil ich im Anfang des Jahres ein paar gesundheitliche Themen hatte und dann halt gesagt habe, mittlerweile riskiert man das nicht mehr, deswegen wurde es recht ruhig, aber jetzt im Herbst werden es hier so bei uns das Landkreislauf, das ist immer so ein regionaler Hype, aber das kennen jetzt nur die Regensburger Umgebung, da werde ich wieder starten. Ich starte noch für so ein Benefizteam, da habe ich immer 3, 4 Läufe mit sozialem Hintergrund und werde dann schauen, dass ich spätestens Anfang des Jahres, sag ich jetzt schon, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch mal wieder was Ordentliches auf die Beine stelle.
Ja.
Ordentlich für mich jetzt, muss man jetzt sagen. Also nicht zu hoch erwarten. Also wir reden jetzt nicht hier von 32 Minuten über 10 Kilometer mehr. Die sind in Stein gemeißelt. Das ist einfach so.
Aber im Regensburg-Marathon hast du ja schon auch immer einen Connect gehabt, richtig?
Also ich bin Regensburg-Marathon, ehrlich gesagt, letztes Jahr gelaufen. Es war aber für mich so das Ding, ich wollte das einmal gewinnen, weil ich mir gesagt habe, hier, also vom Niveau kriege ich das jetzt noch hin, den zu gewinnen, so mit 2 Stunden 40. Also meistens wird er mit 2 Stunden 50, 2 und 3 Stunden rum so gewonnen als Frau aktuell. Man muss aber auch leider sagen, dass letztes Jahr meine Mama 3 Wochen vorher verstorben ist und ich das dann für sie laufen wollte und das Geld, was ich dann durch Sponsoren, aber ich habe dann versucht, für das Schlaganfallteam, was Mama hatte einen Schlaganfall, zu sammeln, ist leider, hat emotional einfach nicht geklappt. Also ich habe mir gedacht, das geht dann in der Situation 3 Wochen nach dem Todesfall leicht, aber ging es leider nicht, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Das sind auch wieder so Momente, wo man merkt, man ist doch nur ein Mensch. Nicht mehr so wie früher, wo man immer denkt, ich bin eine Maschine, so wie es auch in dem einen Song heißt. Aber ja, da merke ich auch, wir sind alles nur Menschen und das hat dann leider einfach nicht funktioniert. Und aber das steht noch auf meiner, wie sagt man immer so schön, Bucketlist, das einfach mal abzuhaken.
Und so großen Marathon dann noch, weil also ich höre immer Benefitslauf und Geld sammeln und so, das ist dir jetzt wichtiger als nur das
Nö,
eigene
also
Ergebnis.
das München-Marathon-Thema vor 3 Jahren, als ich deutsche Meister nochmal geworden bin, war schon geil, muss ich jetzt auch sagen. Also
Okay.
klar, der Anspruch, die Weltspitze rückt immer weiter nach oben, muss man jetzt auch sagen. Selbst da wird es jetzt immer schwieriger, in meinem jetzigen Niveau da vorne mitzulaufen. Aber das würde mich schon nochmal reizen. Also wenn es der Körper hergibt und die Zeit, dann wäre das natürlich schon cool.
Ja, da kannst du dann nochmal angreifen, ne? Hörst du, Philipp? Ja? Deinem Comeback sind auch keine Grenzen gesetzt. Du müsstest mal wieder laufen gehen. Das wäre vielleicht mal eine Idee.
Ja, Philipp
Ja, ich
macht dann
habe.
in der M60.
Ach Gott, oh Gott. Also ich bin, nee, ich gehöre auch, glaube ich, zu der Fraktion. Also okay, vielleicht, ich kann es jetzt nicht für andere Sportarten ausschließen, aber ich glaube, so was Laufen anbelangt, gehöre ich auch auf jeden Fall zu der Fraktion. Du hast dir 20 Jahre den Arsch aufgerissen für Sekunden teilweise. Ich glaube, der Anspruch, den hast du jetzt, oder habe ich zumindest jetzt nicht mehr für Laufevents sozusagen. Da ist es auf jeden Fall schon mehr Genuss oder wenn man was für einen guten Zweck irgendwie machen kann, eher präferiert, sage ich jetzt mal. Heißt nicht, dass man nicht vielleicht womöglich irgendwann mal andere Sachen macht, was weiß ich, irgendwann Rad. Wie hast du gesagt, Ralf, es gibt Radrennen, es gibt Radausfahrten oder wie
Genau,
sowas, ja.
stimmt.
Vielleicht dann eher
Das
als
ist ganz gut.
Radausfahrtsthema, dass man sowas mal macht als Erlebnis, aber
So die blaue
genau,
Fahrt,
ansonsten.
nee, wie heißt es, Fahrt ins Blaue für Sportler, dann weißt du, so eine Busfahrt. Mit dem Rad dann so vom Biergarten zu Biergarten.
Okay, das ging jetzt auch wieder verlockend, muss ich sagen. Vielleicht sollte man das mal überlegen. Nee,
Ich sehe
also,
schon, da sind den zukünftigen Aktivitäten keine Grenzen gesetzt, ne?
ja, nee, er muss einfach offen bleiben.
Ja, absolut. Koko, wir sagen an der Stelle schon mal herzlichen Dank, vor allen Dingen, dass du uns auch wirklich so tief hast reinschauen lassen in deine Gefühlswelten und deine Betrachtungen zum Hier, Jetzt und der Vergangenheit. Total spannend und super, dass du vor allen Dingen auch so kurzfristig für uns Zeit hattest. Ganz großer Sport, muss ich wirklich sagen. Tausend
Ja,
Dank.
danke
Ne?
auch.
Ja, vielen Dank
Hat mir auch
dir.
ein cooles Format.
Ja, vielen Dank. Und deshalb wollen wir auch am Ende noch ein Thema kurz mit euch teilen, das uns wirklich auch betroffen gemacht hat. Also dich und euch sicher viel mehr noch aus einer persönlichen Betrachtung als mich jetzt. Ihr habt das vielleicht gelesen, dass eine Marathonläuferin aus Kenia, die für Uganda startet, Rebecca Cheptegei, Opfer häuslicher Gewalt geworden ist und von ihrem Lebensgefährten mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet worden war und leider in der vergangenen Nacht an den Folgen gestorben ist. Ein weiteres ganz trauriges Beispiel häuslicher Gewalt in einer Gesellschaft in Kenia, die insgesamt relativ gewalttätig ist. Da gab es auch vereinzelt Fälle gegenüber prominenten männlichen Läufern, aber vor allen Dingen ja dieses gegenüber Frauen ist halt schon ein massives Thema. Ja, Philipp, du bist so oft da gewesen. Wie befasst du dich damit? Wie toucht dich das?
Also mich hat der Fall extrem betroffen gemacht, weil, also sie ja auch erst vor kurzem noch in Paris gestartet ist. Also da muss man auch mal diese Verhältnisse sehen. Also die mitten ganz normal, also Top-Sportlerin, mitten in der Saison gerade, was sicherlich ein Highlight hinter sich. Und dann ist das schon ein richtiger Schocker. Ich habe von dem ganzen Gender-Based Violence-Thema erst sehr spät mitbekommen, dass das da so verbreitet ist, weil ja am Ende leider das ja dann nur richtig publik wird, vor allem auch außerhalb des Landes, wenn es leider ja dann irgendwie auch prominente oder Sport, bekannte sportliche Persönlichkeiten betrifft. Und erstmalig war das ja dann eigentlich durch den auch sehr tragischen Tod von Agnes Tirop, also eine quasi Adidas-Kollegin von mir, die Weltrekordhalterin über 10 Kilometer Straße war und so weiter. Und das hat ziemlich viele hier in, ich sag mal, in außerhalb von Kenia, aber im Speziellen natürlich auch in der Adidas-Bubble ziemlich geschockt, weil das war so einfach undenkbar irgendwie. Und ich war kurz danach, damals ja mit Felix in Kenia, und das war der Punkt, wo ich dann eben auch mit, vor allem mit Joanne Chelimo gesprochen habe, aber später dann auch mit Mary Keitany und so. Das sind alles sehr enge Freundin von ihr gewesen, die dann diese NGO ins Leben gerufen haben, Tirops Angels, was man vielleicht schon mal mitbekommen haben kann, die auch von Adidas gefördert werden, und war auch der Anlass dafür, dass Felix und ich unser eigenes Kaffeeprojekt gestartet haben, also einen kenianischen Hochlandkaffee von dort nach Regensburg hier vor den Toren Regensburgs sozusagen rösten lassen, und wir spenden ja 1 € pro verkauftem Kilogramm an die NGO, weil wir super wichtig finden, was die für Arbeit leisten, um natürlich Aufklärung, Bildung, auch vor allem in Highschools eben und nicht nur in Mädchenschulen, sondern natürlich genau in Jungschulen. Da musst du, glaube ich, eigentlich die Wurzel des Übels schon bekämpfen. Und natürlich auch in dem nächsten Schritt vielleicht auch sozusagen Hilfsangebote zu schaffen. Sowas wie Frauenhäuser ist jetzt nicht so, dass es das im ländlichen Kenia in dem Sinne gibt. Und dann, klar, wenn du als Frau vielleicht jung verheiratet bist, vielleicht keine Berufsausbildung hast, vielleicht Kind hast und dann in der Situation bist, dass dein Lebenspartner dir irgendwie Gewalt antut, dann ist es halt sehr schwer, da auch rauszukommen. Generell so starke Frauen, unabhängige Frauen, ist jetzt auch nicht so selbstverständlich dort schon gesellschaftlich. Und da gibt es auf jeden Fall halt leider Männer, die da offensichtlich
ein Problem mit Hamm, was es auch immer, das überhaupt nicht erklärt, natürlich, dass das zu solchen Reaktionen führt, aber das hat mich damals, das war ja 2022 muss es gewesen sein, eben dann ab dem Zeitpunkt sehr beschäftigt. Deswegen verfolge ich die Szene sehr intensiv. Ich bin ja auch immer noch sehr verbunden, eng verbunden, eben wie gesagt, mit Teardrops Angels und Gott sei Dank längere Zeit jetzt nicht mehr von Todesfällen mitbekommen, aber das jetzt eben vor kurzem oder jetzt am letzte Woche wieder, das war ja krass. Also die hat den, weil vielleicht manche, die den Artikel gesehen haben, also ja, es startet für Uganda, aber Uganda grenzt ja an Kenia an. Gibt auch viele, die dann in Kenia sich eben so einem Trainingszentrum wie Eldoret anschließen und dort ihren Lebensmittelpunkt hin verlegen. Und so war das eben hier auch der Fall bei Rebecca Cheptegei und deswegen ja auch ganz viele, ja, Joan Chelimo habe ich vorher schon genannt, Viola, Chepdu und so, die haben jetzt natürlich auch auf Social Media schon ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht, weil das natürlich genau der Stich ins Herz ist, der viele da ja umtreibt einfach.
Wirst du als Frau, als Läuferin, Coco, darauf angesprochen, auf solche Themen? Ich meine, du warst ja jetzt halt durch diese Doping-Problematik wieder sicher häufiger kontaktiert von Leuten, von denen du länger nichts gehört hast, ja?
Ja, schon. Also ich muss auch sagen, so ähnlich wie Philipp, man wird mit dem Thema eigentlich erst recht spät, also in Berührung gebracht. Also mir war das auch lange gar nicht so klar, dass es in China so abläuft. Und wie Philipp schon sagt, ich glaube, so eine starke Frau ist halt auch leider dort wohl noch nach wie vor nicht gern gesehen, um es vorsichtig auszudrücken. Und ja, selbst außerhalb dem Läuferkreis wird man gerade da schon drauf angesprochen. Und ich meine, das ist ja das Schlimmste im Leben, was es geben kann, Menschen zu verlieren, aber halt auf diese Weise halt, also auch diese Gewalt, die halt dahinter steckt, das ist für mich halt einfach auch exakt unvorstellbar, weil ich meine, es gibt viele tragische Situationen, aber wie auch man als Mann seiner Frau in dem Fall ja sowas antun kann, also, und was für mich immer so ein Spruch ist, also, was meine Oma auch schon früher gesagt hat, ist hinter jedem Dach ein Ach. Und jeder sieht ja jetzt eben nur, wie Philipp gerade schon erzählt hat, die Läuferin, die in Paris gestartet ist. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal dieses Extreme dann, weil egal wie gut oder wie die an diesem Tag performt hat, jeder sieht ja in diesem Moment nur diese Läuferin. Und deswegen finde ich es ja auch nochmal umso wichtiger aufzudecken, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat oder den Rucksack. Und da glaube ich, gibt es leider auch noch sehr, sehr viele Unterschiede auf dieser Welt. In Südafrika war es ja auch immer sehr ähnlich. Da ist es aber eher eine Hautfarbenthematik nach wie vor, dass da leider auch der Standard nach wie vor nicht gleich ist und den es halt eigentlich gleich bräuchte, sowohl aus ja, gesellschaftlicher Sicht, aber natürlich aber auch aus sportlicher Sicht. Und wenn es natürlich dann auf die Art ist, wie gesagt, ist halt einfach, da gibt es keine Worte. Also ich glaube, da kann man einfach nur sagen, krass.
Ja, das wollten wir euch auf jeden Fall am Ende unserer Folge vielleicht mit ein bisschen Gedanken und mit ein bisschen Ruhe und Nachdenklichkeit ins Wochenende schicken. In dem Sinne, vielen Dank nochmal, Coco. Und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut.